Die Botschaft »Gott hält sein Wort« wurde gepredigt am 15.01.1957 in Sturgis, Michigan, USA. Diese Botschaft wurde von Stefan Hake übersetzt. Der Herr segne dich, Bruder Jackson. Vielen Dank. Ich danke dir, Bruder Jackson. Ihr könnt euch setzen. Ich bin glücklich, heute Abend hier im Dienst des Königs zu sein. Wir haben vor Jahren ein altes Lied gesungen, »Ich bin glücklich im Dienst des Königs«. Erinnert ihr euch an dieses Lied? War das nicht großartig? Glücklich im Dienst des Königs. Jeder, der im Dienst dieses Königs ist, über den wir reden, der muss doch glücklich sein, oder? Nun, es ist heute Abend eine Freude, hier in diesem kleinen Tabernakel zu sein, das Tabernakel des Volkes. Ich mag diesen Namen, diese Bezeichnung. Es ist für das Volk, für alle Menschen. Jeder ist willkommen. Ich denke, diese Bezeichnungen wie Tabernakel des Volkes, Gemeinde der offenen Tür, Haus des Gebets, sie gefallen mir. Das klingt besser, als wenn man sagt, das sind die Presbyterianer oder die Baptisten oder die Katholiken oder eine ähnliche Gemeinde. Nun, damit meine ich nicht, dass diese Gemeinden nicht in Ordnung seien, versteht mich bitte. Diese Bezeichnungen sind in Ordnung, aber ich spreche nur über mein Empfinden. Ich denke, es ist ein Tabernakel des Volkes, die Gemeinde der offenen Tür oder das Haus des Gebets. Die Bibel sagt, es steht geschrieben, meines Vaters Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden. Nun, wenn man es so bezeichnet, wird es weder verbessert noch verschlimmert, denn es sind nur die Namen, die man dafür verwendet. Jemand sprach mit mir und sagte, was denkst du über die verschiedenen Denominationen? Denkst du, dass diese Leute es haben oder dass jene Leute es haben und so weiter? Ich sage euch, es war ein Dekan der Lutherischen Akademie. Er schrieb mir einen Brief. Wenn man darüber spricht, jemandem eine tüchtige Zurechtweisung zu geben, dann hat er mir eine gegeben. Ich war in Minneapolis und er sagte, gestern Abend bin ich 15 Meilen durch einen heftigen Schneesturm gefahren und dachte, ich würde einen Diener des Herrn hören. Und was habe ich vorgefunden? Nur einen aufpolierten Wahrsager. Und was deine Theologie betrifft? Oh meine Güte, der Brief umfasste 22 Seiten und er hatte es wirklich in sich. Er sagte, allein schon die Vorstellung, dass ein Mann wie du, der vor Menschen steht, solche Aussagen macht, wie du es gestern Abend getan hast. Ich las weiter. Ich dachte, nun, ich frage mich, was ich gesagt hatte. Ich dachte, ich müsste einen von ihnen anrufen, damit ich das Tonband bekomme, um es zu überprüfen. Hier ist, was er mir vorwarf. Er sagte, dass ich sagte, dass der Teufel nicht heilen könne. Er sagte, ich möchte, dass du weißt, bei all deiner Prahlerei über einen Dienst von 25 Jahren, Sohn, ich habe das Evangelium gepredigt, bevor du geboren wurdest. Nun, ich dachte, nun gut, das ist in Ordnung, das ist okay. Er sagte, lass mich dir sagen, woher ich weiß, dass der Teufel heilen kann. Ich lebe in einer Stadt, in der eine Frau lebt, die einen Wahrsagegeist hat. Ihr wisst schon, einen dieser Teufelsgeister. Er sagte, die Menschen kommen zu ihr, um geheilt zu werden. Sie macht das so, sie reißt Haare von ihrem Kopf aus, öffnet die Venen an ihrem Arm und beträufelt die Haare, dann geht sie zum Fluss runter hinter ihrem Haus und wirft es über ihre Schulter. Dann geht sie wieder hoch und wenn sie sich gedrängt fühlt, dass sie sich umdreht und es sich anschaut, dann verbleibt die Krankheit auf der Person und kommt wieder. Wenn sie das nicht macht, dann sagt sie den Menschen, dass sie gesund werden. Er sagte, wir haben es gezählt, etwa 20% davon sind Heilungen. Und dann meinst du, dort stehen zu können und mit Kühnheit zu sagen, dass der Teufel nicht heilen kann. Nun, ich dachte, nun also, das ist in Ordnung. Denn jeder hat das Recht, seine eigene Meinung zu haben. Und ich sagte, ich muss diesen kurzen Brief einfach beantworten, diesen kurzen. Es ergab sich, dass mein Brief der kurze war. Ich könnte nicht an all das denken. Ich setzte mich also hin und schrieb ihm, nachdem er mir als erstes gesagt hatte, dass er dachte, ich sei ein Teufel, ein Wahrsager, der natürlich ein Teufel ist. Ich sagte, lieber geliebter Bruder, ich war froh, deinen Brief erhalten zu haben. Ich freue mich immer über freundliche Kritik. Es hilft mir. Es hilft euch, wenn ihr es einfach in dieser Weise annehmt. Jawohl. Wenn jemand dich kritisiert, vielleicht gibt es da einige Punkte, die geklärt werden sollten. Ich sagte, ich bin sehr froh, deinen Brief bekommen zu haben. Du musst dich doch für mich interessieren, sonst hättest du mir nicht geschrieben. Eine weitere Sache, die ich sehr an dir schätze, ist dein 50-jähriger Dienst für meinen Herrn. Ich respektiere das sehr, mit Hochachtung. Ich sagte noch etwas. Du musst ihn lieben, weil du von den Menschenmengen sprichst, vor denen ich stand, und von meiner Theologie. Du musst viel von dem Herrn halten und ihn lieben, sonst hättest du nicht versucht, mich zu korrigieren. Denn du liebst ihn, du möchtest nicht, dass sein Werk falsch gehandhabt wird. Daher sagte ich, du musst mich lieben. Und ich sagte, nun, die erste Sache, die ich dir sagen werde, ich vergebe dir, dass du mich einen Wahrsager und einen Teufel genannt hast. Denn du erinnerst dich daran, dass Jesus, als er dieselbe Sache tat, sagte, ich kann nichts tun, es sei denn, dass der Vater es mir sagt. Denn er sah Visionen und sagte den Menschen, wer sie waren und was sie waren und was geschehen war und so weiter. Da sagten die Pharisäer, dass dies die Werke des Teufels seien, das sei ein Wahrsager, ein Beelzebub. Und weißt du, was Jesus zu ihnen sagte? Er sagte, wenn ihr das zu mir, dem Menschensohn, sagt, werde ich euch vergeben. Doch wenn der Heilige Geist gekommen ist und man gegen ihn spricht, dann wird es ihm nie vergeben werden. Ich sagte, was wäre, wenn ich recht hätte? Denk nur, wenn es so wäre, was hättest du dann gemacht? Dann gäbe es niemals Vergebung, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt, gemäß der Schrift, die nicht lügen kann. Seht ihr, das ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist, wenn man sagt, die Werke Gottes seien durch einen unreinen Geist geschehen. Nun, ich sagte, einfach um es dir deutlich zu machen, Bruder, ich möchte dich etwas fragen. Ich bin überrascht, dass ein lutherischer Dekan seine Theologie auf irgendeine Art Erfahrung gründet. In der Baptistenschule haben wir im ersten Jahr gelernt, alles auf die Bibel zu gründen. Unsere ganze Theologie muss sich aus der Bibel ergeben, und du versuchst hier, deine Theologie auf eine Erfahrung zu gründen. Um es zu klären, Jesus sagte, dass Satan den Satan nicht austreiben kann. Das also erledigt die Sache. Wenn Jesus sagt, dass Satan nicht heilen kann, dann macht es mir nichts aus, was irgendjemand sagt. Damit ist die Sache erledigt. Er kann nicht heilen, das ist so. Und wenn man es genau betrachtet, kann er es nicht, denn Heilung kann nur geschehen, wenn etwas geformt wird, wenn neue Zellen gebildet werden und zurückkommen. Wenn man sich zum Beispiel in die Hand schneidet, der Arzt kann es nicht heilen, sicherlich nicht. Die Medizin kann es nicht heilen. Es bedarf Gott, um es zu heilen. Wenn man sich den Arm bricht, der Arzt kann ihn nicht heilen, er kann ihn nur richten. Gott heilt ihn. Seht ihr? Denn es gibt nur einen Schöpfer. Und wenn man sagt, dass Satan erschaffen kann, oh meine Güte, wo ist man dann angelangt? Dann hat man ihn auf eine Ebene mit Gott gestellt, seht ihr? Dann ist er ein Gott. Wenn er erschaffen kann, dann kann er selbst etwas schaffen, seht ihr? Aber er kann es nicht. Er könnte selbst erschaffen, wenn er es könnte. Aber er kann nicht erschaffen, er kann nur verdrehen, was Gott erschaffen hat. Und deshalb kann er nicht heilen. Und ich sagte, aber jetzt möchte ich dir meine Meinung mitteilen bezüglich deiner Frage, wegen der du mich verurteilt hast. Das erinnert mich sehr an die Dinge, die heute in der Welt geschehen, pfingstliche Sensationen. Sicherlich glaube ich, dass Menschen geheilt wurden, ich glaube, dass jeder, der sich dem naht, geheilt wird, aber es ist nicht die Hexe, die die Heilung bewirkt, genauso wenig, wie es diese Leute sind, die da sagen, ich habe Heilung in meinen Händen, fühle es, fühle es, fühle es. Nein, das ist nicht so. Man mag ihre Hand fühlen, aber man fühlt keine Heilung. Es ist ein vollbrachtes Werk. Es ist bereits geschehen. All diese verschiedenen Dinge, die sie tun. Ich sagte, ich glaube nicht, dass diese Leute jemals jemanden geheilt haben, und ich glaube auch nicht, dass die Hexe jemals jemanden geheilt hat. Aber es ist der Glaube dieser Person, der die Heilung hervorbringt, denn sie denkt, dass sie sich durch diese Hexe Gott nähert. Und Gott muss Glauben ehren, egal wo es ist. Deswegen ist es ihr Glaube. Sie denken, sie nähern sich. Ich habe Heiden gesehen, wie sie vor Götzen niederknieten und Heilung empfangen haben, sicherlich. Göttliche Heilung von Gott durch einen Götzen. Doch es ist ihr Glaube. Sie glauben, dass Gott in dem Götzen ist, und sie haben Glauben und sie glauben es, und Gott muss diesen Glauben anerkennen, denn diese Dinge sind auf Glauben gegründet. Heilung ist nicht auf eure Werke gegründet oder auf eure guten Werke oder auf eure Erfahrung im Christentum oder auf die Erlösung eurer Seele. Ich habe Menschen durch die Reihe gehen sehen, die angesehene Heilige waren, die von der Plattform gingen und immer noch krank waren. Ich habe Menschen mit schlechtem Ruf hindurchkommen sehen, deren blinde Augen oder anderes geheilt wurden. Seht ihr, es ist auf eurem Glauben gegründet, nicht auf eurer Religion, nicht auf eurer Erfahrung. Es ist auf Glauben gegründet. Und dann, er schrieb mir einen Brief zurück und sagte, Herr Branham, ich höre, dass du zurückkommst, um vor der Internationalen Versammlung der christlichen Geschäftsleute zu reden. Könnte ich dich kurz sprechen? Ich wies ihn auf den Manager hin und der Manager sagte ihm, in Ordnung. Als wir dann an dem Morgen dorthin kamen, war er da. Wir gingen dann hinaus zur Akademie, einem wunderschönen Ort dort draußen. Und als wir hineingingen, hatte er für uns ein Mittagessen bereitet. Oder einen Lunch, wie ihr es hier alle nennt. Dort im Süden, wenn ich es Lunch nenne, dann verpasse ich ein Essen. Für mich ist es Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Für uns war es Mittagessenszeit. Und so gingen wir dorthin und sie hatten einen großen, oh wunderschönen Ort, sehr viele Felder, wo die Studenten arbeiten konnten und so weiter, um den Unterricht zu bezahlen. Er hatte dort etwas mehr als 70 Studenten kommen lassen. Und nachdem wir unser Mittagessen hatten, sagte er, »Ich möchte dir eine Frage stellen, Herr Branham.« Ich sagte, »Ja, mein Herr.« Und ich dachte, »Oh, meine Güte, jetzt kommt es, ein lutherischer Dekan.« Er sagte, »Ich bin dort bei den Pfingstlern gewesen und sah, wie sie die Möbel umhergetreten haben und all sowas. Ich möchte dich fragen, ist da irgendetwas dran?« Ich sagte, »Ja, mein Herr, das ist so. Es ist wie bei einem kleinen Kind, wenn es ein Spielzeug bekommt und einfach hinfällt.« Ich sagte, »Wie Hesekiel gesagt hatte, dort ist ein Tal voll von trockenen Knochen. Er sagte, können diese leben?« Er sagte, »Du weißt es.« Dann sagte er, »Weissage den trockenen Knochen.« Und als die Knochen zusammenkamen, gab es ein Klappern und ein Rütteln, viel Lärm. Aber als dann die Haut darüber kam oder als das Fleisch darüber kam, dann war nicht viel Lärm. Er sagte, Weissage dem Geist. Ich denke, das ist es, was geschieht, seht ihr? Dann sagte ich sehe, dass sie viel Lärm machen. Ich denke, dass die Knochen zusammenkommen. Und dann sagte er, wir hungern und dürsten nach Gott. Ich sagte, das ist fein. Er sagte, und wir möchten, dass du uns sagst, wie man die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. Er sagte, nun, wir glauben, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir glauben. Und ich sagte, hast du jemals Apostelgeschichte 19 gelesen? Und er sagte, ja. Ich sagte, nun, dort waren einige ziemlich gute Baptisten dort drüben, die einen guten Pastor hatten, einen guten Prediger. Sein Name war Apollos. Er war ein bekehrter Anwalt. Er bewies aus der Bibel, dass Jesus der Christus ist. Als Paulus dort durch die höher gelegenen Gegenden von Ephesus zog, fand er einige Jünger und sprach zu ihnen, »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr geglaubt habt?« Sie sagten, »Wir wissen nicht, ob es einen Heiligen Geist gibt.« Seht ihr? Nachdem das also getan wurde und sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft wurden und Paulus ihnen seine Hände aufgelegt hatte, dann haben sie den Heiligen Geist empfangen. Er sagte, aber Abraham glaubte Gott, Bruder Branham, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, weil er glaubte. Was kann ein Mensch mehr tun als glauben? Ich sagte, das ist alles, was ein Mensch tun kann. Du glaubst und nimmst Christus als persönlichen Heiland an. Das ist dein Glaube. Aber denke daran, dass Gott Abraham ein Siegel der Beschneidung als Bestätigung seines Glaubens gab. Das stimmt. Und ich sagte, das war im Alten Testament. Im Neuen Testament hingegen, wenn wir sagen, dass wir glauben, gibt Gott uns die Taufe des Heiligen Geistes, welche ein Siegel der Bestätigung ist. Epheser 4,30 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, bis zum Tag eurer Erlösung. Es ist ein Siegel, dass Gott euren Glauben anerkennt. Aber wenn er euch den Heiligen Geist noch nicht gegeben hat, hat er euren Glauben noch nicht anerkannt. Er sagte dann, wir wollen den Heiligen Geist. Ich dachte, ihr als lutherische Akademie? Ich sagte, was werden die lutherischen Leute sagen? Er sagte, es ist uns egal, was die lutherischen Leute sagen. Wir wollen Gott. Nun, ich sagte, wunderbar. Wann wollt ihr ihn? Er sagte, gerade jetzt. Ich sagte, nun, schiebt eure Teller beiseite, dann werde ich beten. Und ich ließ sie alle an die Wand gehen, legte ihnen die Hände auf und 72 lutherische Studenten empfingen die Taufe des Heiligen Geistes. Sie haben Zeichen und Wunder und Heilungen, die dort in der Lutherischen Akademie in Minneapolis, Minnesota geschehen. Seht ihr? Oh, er ist wunderbar. Es ist nicht nur für euch Pfingstleute. Es ist für die Lutheraner, die Baptisten, die Presbyterianer, wer da will. Es ist für alle. Ich denke, was wir nötig haben, ist, dass wir uns selbst unter Kontrolle bekommen und dass wir mit dem Zerstreuen und Herumspringen aufhören und die Gaben Gottes und dergleichen respektieren und sie in ihre Positionen bringen und den Heiligen Geist in der Gemeinde wirken lassen. Und dann werden die anderen Menschen danach hungern und dürsten. Aber solange man es einfach laufen lässt und dieser geht in diese Richtung und jener in die andere Richtung, ohne jede Kontrolle, dann denken sie, es sei ein Geplapper. In der Bibel wurde hierüber besser gelehrt. Es sind nicht die Gaben, gegen die sie etwas haben, es ist die Weise, wie man sie leichtfertig handhabt. Dagegen ist man. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde, aber das Salz kann nur dann einen Geschmack haben, wenn es Kontakt hat. Deswegen müsst ihr Kontakt aufnehmen, und euer Leben ist die beste Sache, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Mir ist es lieber, dass ihr mir eine Predigt lebt, als dass ihr mir irgendwann eine predigt. Und auch dem Rest der Welt ist es so lieber. Nun, in den nächsten wenigen Minuten, meine Frau ist im Gebäude und sie schaute mich geradewegs an. Sie weiß, dass ich zu lange predige und die Leute dazu bringe, aufzustehen. Und aus irgendeinem Grund, Bruder Jackson, weiß ich einfach nicht, wann ich aufhören soll. Ich denke, dass ich einfach ein Nimmersatt bin, was den Geist betrifft. Deswegen habe ich es nie gemocht, wenn ich hart arbeiten und morgens zur Arbeit gehen musste, wenn mir jemand einen kleinen Teller mit nur ganz wenig Cornflakes hingestellt hat. Das geht nicht. Ich kann dann nicht produktiv sein. Ich hatte eine schwere Arbeit. Ich musste schon etwas haben, einige Brötchen und etwas Hirsensirup und ein großes Stück Schinken, und ich habe einfach eine Weile gegessen. Das ist die Weise, wie ich gerne esse, wenn ich arbeiten soll. Und wenn ich für Gott lebe, dann möchte ich ab und zu eine gute, anständige, vierstündige Mahlzeit haben. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme einfach heraus, nehme die Bibel und verbleibe geradewegs damit. Wir Südstaatler dort unten sind daran irgendwie gewohnt, aber wir wissen, dass ihr Nordstaatler hier oben mehr von der gebildeten Sorte seid. Und deswegen wissen wir, dass... Ich sage euch, dass ich hier oben wirklich gerne leben würde, das stimmt. Ich liebe dieses Land sehr. Es ist wunderschön und der Schnee ist sehr trocken und man kann es unter den Rädern knirschen hören, wenn man mit dem Auto fährt. Ich denke dann an damals, als ich ein kleiner Junge war, als wir solchen Schnee dort in Südindiana hatten. Aber die Welt muss jetzt wohl etwas aus ihrer Umlaufbahn gekommen sein, sie funktioniert einfach nicht richtig. Ich glaube, dass wir uns so kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus befinden, dass alles drunter und drüber geht. Das Einzige, was in Ordnung sein und in die richtige Richtung gehen sollte, ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, das stimmt. Lasst uns also unsere Häupter für einen Moment beugen, während wir uns jetzt dem Wort nähern, wenn wir alle kleinen Dinge beiseite legen, das Kleine zueinander finden, das so etwas wie ein Händeschütteln war. Nun, jetzt werden wir uns Gott nahen. Unser himmlischer Vater, wir kommen und bringen dieses Anliegen im Namen deines geliebten Sohnes, welcher sagte, als er hier auf Erden war, »Wenn ihr den Vater um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun.« Nun, wir sind so froh darüber. Er sagte, »Wenn ihr betet, dann glaubt, dass ihr empfangt, wofür ihr gebeten habt, und ihr werdet es empfangen. Ich danke dir dafür, denn es ist eine Verheißung Gottes, und jede Verheißung in dem Buch gehört jedem Gläubigen, daher danke ich dir dafür. Und ich bete heute Abend, während ich die Seiten dieses heiligen Buches, das Bibel genannt wird, aufgeschlagen habe. Ich bin lediglich in der Lage, sie körperlich aufzuschlagen, doch nur der Heilige Geist kann sie uns auslegen. Deswegen beten wir, dass er heute Abend kommt und das Wort und die Bedeutung auslegt, so dass Glaube geschaffen wird, zuerst für die Erlösung der Seelen, danach für die Heilung der Leiber, und dass den Heiligen Freude gebracht wird und sie gefestigt werden, damit sie vorwärts gehen mögen. Gewähre diese Segnungen, Vater, und die Vergebung unserer Sünden, denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Das Wort ist einfach eine solch wunderbare Sache, ich liebe es. Und jetzt möchte ich noch kurz einen Text ankündigen, wie wir es nennen, dann lesen wir etwas aus der Schrift hier, um einen Zusammenhang zu bekommen. Mein Text heute Abend ist: Gott hält sein Wort. Ich möchte aus dem 12. Kapitel im Johannesevangelium lesen, beginnend mit dem 35. Vers. Ich höre es gerne, wie ihr alle diese Seiten und so aufschlagt. Ich sehe es gerne, wenn die Menschen ihre Bibeln zur Gemeinde bringen. Wenn ich nur sein Wort lese, bedeutet es, nun, meine Worte werden versagen, denn ich bin ein Mensch. Aber wenn ich im Gottesdienst heute Abend nicht mehr erreichen würde, als dass wir zusammen dieses Wort lesen, dann werden wir gesegnet sein, denn wir würden in dem Maß vom Wort Gottes speisen. Seine Worte werden niemals versagen, sie können nicht versagen, Gott selbst. Der 35. Vers. Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Denn wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Darf ich hier einen Moment stoppen und es nochmal zitieren? Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, auf das ihr Kinder des Lichtes seid. Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und obwohl er so viele Wunder vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Nun, ich werde gleich in den Zusammenhang hiervon hineingehen. Jesus hatte viele Wunder getan, so wie er es vom Vater gezeigt bekommen hatte, was er tun sollte. Das hatten wir gestern Abend, nicht wahr? Nichts als das, was der Vater ihm zeigte, was er tun sollte. Nun, der 38. Vers. Auf dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagte auch: Habt ihr das beachtet? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja etwa 800 Jahre vorher sagte: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heilte. Nun möge der Herr seinen Segen zu diesem Wort geben. Habt ihr beachtet, wie seltsam das lautete, dass diese Leute nicht glauben konnten, weil Jesaja, ein Prophet, es so sagte? Habt ihr es erfasst? Nun, wisst ihr, dass wenn das Wort Gottes einmal gesprochen wurde, es nie mehr zurückgenommen werden kann? Das Wort Gottes ist so vollkommen, so dass Johannes hier versucht hat, den Menschen zu erklären, dass Jesaja prophezeit hat und gesagt hat: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Jesaja 40. Kapitel. Und er sagte: Wiederum sagt Jesaja: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer glaubte es, dem Herrn Jesus? Wer hat die Verkündigung angenommen, dass er der Messias war? Und dann sagte Jesaja hier, dass er ihre Herzen verhärtete, ihre Augen verblendete und ihr Herz verhärtete, auf dass sie nicht mit ihren Augen sehen und mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren würden. Nun, weil Jesaja dieses gesagt hat, er hatte es etwa 800 Jahre vorher ausgesprochen, musste es geschehen. Seht ihr, wie vollkommen das Wort Gottes ist? Egal wie sehr sie glauben wollten, sie konnten nicht glauben, denn Jesaja sagte, dass sie es nicht konnten. Seht ihr? Denkt ihr, dass Jesaja das Volk somit verflucht hat? Nein, aber er sah eine Vision von dem, was Gott bereits vor Grundlegung der Welt durch Vorherwissen wusste. Jesaja schaute dort hinein und sah, was kommen würde, und Jesaja berichtete, was Gott vor Grundlegung der Welt gesagt hatte. Denn dieses Wort hier am heutigen Abend ist genau das, was Gott sprach, bevor die Welt geschaffen wurde. Ein Prophet wird als eine Gabe der Erkenntnis bezeichnet. In der Bibel wird ein Prophet oft mit einem Adler verglichen. Ein Adler kann höher in die Luft steigen als irgendein anderer Vogel, denn er ist so gemacht, er ist ein Vogel des Himmels. Er gleitet hoch oben. Diesen Bereich hat er für sich allein. Dort bei ihm sind keine anderen Vögel, und er geht sehr hoch. Und weil er so weit oben ist, kann er sehr weit schauen. Und sein Adlerauge ist mit keinem anderen Vogel zu vergleichen. Nichts kann mit seinem Auge mithalten. Der Falke hat, verglichen mit dem Adler, keine Chance, denn der Adler kann sehr weit schauen. Nun, wenn du hoch oben bist und sehr weit schauen kannst und du anschließend wieder zurück nach unten kommst, dann kannst du sagen, was vor uns liegt, wenn wir in diese Richtung ziehen. Gott nimmt seine Adler des Alten Testaments hier und er lässt sie aufsteigen und weit entfernt liegende Dinge sehen, die da kommen. Wenn Sie dann herabkommen, können Sie vorhersagen, was Sie gesehen haben. Versteht ihr jetzt? Sie sind Adler. Und ich denke, dass einige von euch Gelehrten hier die frühen Zeitalter von Pemba gelesen haben und viel dergleichen und Prediger und Gebet. Und so habe ich mich einmal gewundert, als ich im Cincinnati Zoo war, in Cincinnati, Ohio. Ich habe etwas gesehen, das mich getroffen hatte. Ich bin ja ein Freund der Natur. Ich liebe Tiere. Ich war jahrelang ein Wildhüter. Und ich liebe die Natur. Ich liebe es, die Gewohnheiten der Tiere und alles darüber zu studieren, denn ich liebe sie. Sie sind Gottes Schöpfung. Er hat sie uns gegeben. Als ich das beobachtete, habe ich mich eingehend mit dem Adler beschäftigt. Und einmal sah ich eine Sache, die mein Herz brach. Das war ein Adler, der eingesperrt worden ist. Er wurde irgendwo in einer Falle gefangen. Und er wurde eben erst in den Käfig getan und er verstand nicht, warum er eingesperrt sein sollte. Dieser Adler ging zurück, breitete seine großen Flügel aus und prallte gegen den Käfig. Und die Federn flogen, als seine großen Schwingen gegen den Käfig schlugen, bis er rückwärts abprallte. Und er stand auf, schüttelte seinen Kopf und flog wiederum. Er fiel auf seinen Rücken und schaute nach oben, seine Augen schauten umher. Dort war er. Er war in einem Käfig. Der Mensch hatte ihn eingesperrt. Eine ihm überlegene Rasse hatte ihn eingesperrt. Und er war ein Vogel des Himmels. Und er schaute durch dieses Gitter und sehnte sich danach, mit seinen mächtigen Schwingen zu gleiten. Was konnte er mit ihnen noch anfangen? Er schaute in den Himmel. Es war ein trauriger Anblick, diesen Adler zu sehen. Aber ich habe etwas gesehen, was noch trauriger ist. Ich habe die Söhne Gottes gesehen, wie sie in Denominationen eingesperrt sind, hinter Barrieren und Ideologien, bis sie wissen, dass etwas in ihnen ist, was hervorsprudeln möchte. Sie wurden gemacht, um Söhne Gottes zu sein. Aber eine überlegene Person, der Teufel, hat sie an solchen Orten angebunden, bis sie einfach ihre Köpfe hin und her bewegen und sich fragen, »Es gibt doch irgendwo eine Quelle. Oh, wenn ich doch nur dahin gelangen könnte!« Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe, Menschen, die dazu gemacht wurden, Söhne Gottes zu sein und sich doch vom Teufel anbinden lassen, unter ihren von Gott gegebenen Vorrechten. Satan hat sie eingefangen und sie in einen Zustand gebracht, wo sie sagen, die Tage der Wunder sind vorbei, so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht, oh, diese Dinge sind seit vielen Jahren vorbei. Das ist ein trauriger Anblick, einen Menschen in diesem Zustand zu sehen, wo Gott ihn doch in seinem eigenen Bild machte, um so frei zu sein wie ein himmelhochfliegendes Kind des lebendigen Gottes, das seine Schwingen ausbreitet und sich erfreut und sich in die Brise schwingt. Ich habe sie gesehen, als sie ihre etwa so großen Flügel ausbreiteten, sie flatterten nicht umher, sie breiteten einfach ihre Flügel aus und schwebten in dem Augenblick, als die Brise kam. Der Wind kam und sie wussten genau, wie sie ihre Flügel ausbreiten und emporschweben mussten. Und sie stiegen so hoch, bis sie nur noch wie ein kleiner schwarzer Punkt am Himmel waren. Seht ihr? Er hat sich nicht angestrengt, er hat nicht studiert, er ging nicht von Seminar zu Seminar, von Gemeinde zu Gemeinde oder von Mission zu Mission. Er breitete einfach seine Flügel aus und bewegte sich mit der Brise. So wie diese sich bewegte, bewegte er sich mit hinauf und zog einfach weiter hinaus. Oh, mögen die Menschen heute Abend doch nur Gottes Wort nehmen und nicht versuchen, dem etwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzunehmen, sondern ihren Glauben doch einfach völlig auf die Flügel Gottes richten, auf sein Wort und einfach emporsteigen, so wie der Heilige Geist euch empornimmt, über all dieses Geplapper. Die Tage der Wunder sind vorbei und so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht. So etwas wie die Taufe mit dem Heiligen Geist gibt es nicht. Und wenn man sich mit so etwas beschäftigt, verliert man den Verstand. Schaut einfach geradewegs auf das Wort Gottes und schwebt hinfort auf den Flügeln des Glaubens. Ihr seid Adler des Tages. Gott hält sein Wort. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals versagen. Nun, das erledigt es. Nun, ich sage dies und bringe es dieser kleinen Gemeinde nur deshalb, vor wenigen Momenten, bevor sie kamen, um mich abzuholen, sagte ich zu meiner Frau, ich glaube, dass ich heute Abend ein Zeugnis von einem Erlebnis gebe. Und ich dachte darüber nach. Doch dann schien der Heilige Geist zu sagen, Gib der Gemeinde diese kleine Warnung, mache es auf diese Weise. Deswegen möchte ich gehorsam sein. Nun, ich habe nichts gegen den Glauben von irgendjemandem. Seht ihr? Nichts gegen irgendeine denominationelle Gemeinde oder etwas. Aber es gibt heute viel Zeug im Fernsehen und im Radio, das nicht sein sollte. Und das ist dieser Bischof Sheen und jene auf diesen Programmen. Nun, nichts gegen den Katholiken. Wenn er ein Katholik sein möchte, ist das seine Sache. Das ist seine Sache. Aber wenn ein Mann an Gottes geweihtem Ort steht und sagt, wenn man versucht, gemäß der Bibel zu leben, das ist, als wenn man durch trübes Wasser geht. Und wer schrieb die Bibel? Ich denke, wenn Gott euch eine Bibel hätte geben wollen, dann hätte er sie auf ein Stück Papier geschrieben und sie einigen Engeln gegeben und sie wären von den Korridoren des Himmels herabgekommen und hätten sie euch gegeben. Er sagte weiter, das sind einfach nur ein paar Briefe, die 400 Jahre nach dem Tod der Apostel geschrieben wurden und nicht genau sind. Und derartiges. Ihr kennt die katholische Kirche. Ich komme von einer katholischen Familie. Die katholische Kirche, sie akzeptiert die Bibel sicherlich, aber sie sagen Folgendes. Gott ist in seiner Kirche. Wenn die Kirche etwas sagt, das im Widerspruch zur Bibel steht, dann nimm das Wort der Kirche. Nun, ich hatte vor kurzem hier in meinem Wohnzimmer eine Diskussion mit einem Priester. Ich sprach über die Taufe eines Mädchens. Er fragte mich, wie ich sie getauft habe. Durch Untertauchen im Namen des Herrn Jesus Christus. Er sagte, früher hatte die katholische Kirche das so gehandhabt. Ich fragte, wann? Er sagte, in den frühen Tagen. Ich fragte, in welchen frühen Tagen? Er antwortete, in den frühen Tagen der katholischen Kirche. Ich fragte, wie früh war die katholische Kirche? Denn ich hatte all die Kirchengeschichte dort liegen. Buch der Märtyrer von Fox, ich hatte frühe Zeitalter von Pemba, ich hatte all die Schriften von Josephus und von den anderen Geschichtsschreibern direkt dort. Und ich sagte, ich möchte Sie gerne fragen, wann? Er meinte, nun, bei den ersten Aposteln. Und ich fragte, und Sie sagen, Sie waren Katholiken? Er sagte, das waren Sie. Ich fragte, ist die katholische Kirche eine universelle Kirche? Er sagte, das ist sie. Ich fragte, das Wort katholisch bedeutet universell, stimmt das? Er meinte, das ist so. Nun, ich fragte, wie kommt es dann, dass die Lehre der heutigen katholischen Kirche so gegensätzlich zur Bibel ist? Er antwortete, nun, ihr glaubt der Bibel, wir glauben der Kirche. Nun, ich sagte, da gibt es keine Möglichkeit, wir... Er meinte, nun, Gott ist in seiner Kirche. Ich sagte, die Bibel sagt, dass Gott in seinem Wort ist. Das stimmt. Und zusätzlich sagt die Bibel am Ende des Buches, wer etwas hiervon wegnimmt oder etwas hinzufügt, dem wird sein Anteil am Buch des Lebens weggenommen. Deswegen glaube ich an die Unfehlbarkeit der Bibel. Ich glaube, sie ist das unfehlbare Wort Gottes. Ich glaube, dass es nichts gibt, was ihr hinzugefügt oder was von ihr weggenommen werden soll. Ich glaube, dass dies Gottes Plan für seine Gemeinde ist. Wir Bauleute haben ein Durcheinander daraus gemacht, das gebe ich zu. Aber das hat nichts mit dem Plan zu tun, dieser bleibt einfach gleich. Es ist Gottes Bibel und ich glaube, dass Gott in seinem Wort ist. Und Gott ist für sein Wort verantwortlich. Nun, um einen kleinen Zusammenhang herzustellen, möchte ich auf den Hintergrund der Dinge eingehen, die ich sagen möchte. Der Grund, warum ich immer versucht habe, bei der Bibel zu verbleiben, ist folgender. Ich bin oft in Gemeinden gewesen, nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wo man dies beobachtet. Man geht in eine Gemeinde und stellt fest, dass die Art und Weise, wie der Pastor sich verhält, in der Regel auch die Art und Weise ist, wie sich die Gemeinde verhält. Seht ihr? Ich glaube, dass sie manchmal den Geist voneinander bekommen, anstatt den Heiligen Geist. Nun, das ist möglich, absolut. Wenn man eine wirklich gute Frau nimmt und sie mit einem nichtsnutzigen Mann verheiratet, dann wird entweder aus ihm ein Gentleman oder sie wird nichtsnutzig. Seht ihr? Ihr nehmt einfach den Geist voneinander an, das ist so. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ihr seid ein Geistwesen. Das ist, was geschieht. Das Fernsehen strahlt Programme aus, die nicht zensiert werden, voller Schmutz und so weiter. Wenn dann ein Junge hingeht, das Auge ist das Tor zur Seele. Wenn man ihn und diese Mädchen in einen dieser Filme oder so etwas gehen lässt, dann sehen sie, wie eine dieser Frauen aus Hollywood, die 8 oder 10 Ehemänner hat, wie sie Liebe mit irgendeinem Mann praktiziert. Dieses Mädchen wird am nächsten Tag die gleiche Sache ausüben. Wenn irgendetwas Fetziges, ein Unsinn dort hervorkommt, mit skandalös aussehenden Röcken oder etwas Ähnlichem, dann beobachte die amerikanischen Frauen, wie sie hingehen und dieselben Sachen tragen. Das stimmt. Seht ihr, ihr nehmt voneinander. Wovon du dich ernährst? Lass mich mal in dein Büro gehen, mein Herr. Du sagst mir, dass du ein Christ seist. Doch wenn ich höre, wenn du dein Radio anmachst, während ich da drin bin und du eine Art von Boogie-Woogie-Musik hörst und wenn ich diese halbnackten Frauen sehe, Nacktfotos an deiner Wand, dann ist es mir egal, was du sagst, denn ich weiß, wovon sich dein Geist ernährt. Das stimmt genau. Ich möchte lieber ein altes Zuhause haben, das keinen Teppich auf dem Boden hat und wo ein altes, eisernes Bettgestell steht und irgendwo eine alte Anrichte oder so etwas und ein kleiner Küchentisch, der aus Kisten besteht, doch wo ein Schild hängt, Gott segne unser Zuhause, als all die feinen Häuser in der Welt mit euren Nacktfotos und dem Unsinn, den man heute hat. Eine Bibel sollte auf dem Tisch liegen, statt all dieser Hefte mit Liebesgeschichten und schmutzigen, dreckigen und lustvollen Dingen und dergleichen, was sich in die Kinder einnistet. Wie kann man etwas anderes als einen Haufen Ungläubiger und Agnostiker erwarten, der daraus hervorkommt? Das ist wahr, Freunde. Erzieht ein Kind auf die Weise, wie es leben soll, belehrt es aus dem Wort Gottes. Abraham Lincoln hatte zwei Bücher, bis er ein erwachsener Mann war. Das eine war die Bibel und das andere war das Buch der Märtyrer von Fox. Abraham Lincoln beschäftigte sich damit intensiv. Er las, er konzentrierte sich darauf. Das hat diesen besonderen Charakter entwickelt, der in Abraham Lincoln war. Zeig mir, was du liest. Zeig mir, was du hörst. Lass mich deine Lieder hören, die du am liebsten magst. Dann zeige ich dir, wovon sich deine Seele ernährt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das stimmt. Wenn man in manche Restaurants geht, ist dort dieser ratternde Musikbox Unsinn. Ich bin oft hineingegangen und habe den Mann gefragt, wenn ich mich hingesetzt habe, um das Essen zu bestellen, bevor ich wusste, dass dieses Ding in dem Haus war, dann bin ich hingegangen und sagte, »Herr, wie viele Schallplatten wird dieses Ding in einer Stunde abspielen?« Dann hatte er es mir gesagt. Ich sagte, »Hier, ziehen Sie den Stecker raus und ich werde gleich jetzt bezahlen, bis ich mit dem Essen fertig bin. Ich möchte in Anständigkeit essen.« Ich sagte, »Ich werde das Ding ausstöpseln. Bitte stellen Sie das Ding aus, während ich versuche, dort hinten zu essen. Geht das? Ich werde Ihnen jede Schallplatte bezahlen, die man abspielen würde. Wenn eine in 2 oder 3 Minuten abgespielt wird, dann werde ich für jede aufkommen, solange ich hier bin.« Oh, so ein Unsinn und all sowas. Nun, das ist der Grund, warum Amerika heute völlig verdorben ist. Das ist der Grund, warum sogar ihre Fundamente zerfressen sind. Wie kann man diesen Menschen, die den Krebs in ihrem Inneren einfach haben fressen lassen, je etwas vom Übernatürlichen erzählen? Das Einzige, was sie in der Gemeinde hören, ist ein feierlicher Gesang oder dies oder das oder etwas darüber, wer der nächste Bürgermeister wird, doch niemals das Wort Gottes. Seht ihr? Und wenn, dann ist es in einer sehr abgemilderten Form, so wie eine kleine Baby-Aspirintablette für einen Erwachsenen. Das stillt nicht den Schmerz eines tief betrübten Menschen, das stimmt. Ihr braucht Gottes Heilmittel. Amen. Das stimuliert. Ihr wisst, er wurde die Lilie im Tale genannt. Aus der Lilie gewinnt man Opium. Opium kommt von der Lilie. Und ich sage dir, wenn du tief betrübt bist und erschöpft und überdrüssig von der Sünde, dann lass Gott dir das Opium von der Lilie im Tale geben und du wirst feststellen, dass es jeden Schmerz und jede Sorge lindert und es bewirkt, dass dein Herz auf Gott schaut mit Respekt zu seinem Wort und dass du es von ganzem Herzen glaubst. Das stimmt. Nun, um einen kleinen Hintergrund zu bekommen, gehen wir in der Bibel gedanklich ganz kurz zu 1. Könige zurück, so dass wir ein bestimmtes Ereignis vor Augen haben. Dort im Alten Testament war König Ahab. Dieser König Ahab zu seiner Zeit ist ein wunderschönes Schattenbild auf das Neue Testament. Beachtet, so wie Ahab Isebel, eine Götzenanbeterin, heiratete und Götzendienst nach Ägypten brachte, das war ein Schattenbild auf die 7 Zeitabschnitte des Alten Testaments, wie die 7 Leuchter des Neuen Testaments in den dunklen Zeitaltern, den 1500 Jahren der dunklen Zeitalter, so verheirateten sich Protestantismus und Romanismus und brachten auf die gleiche Weise Götzendienst in die Gemeinde. Beachtet die Bibel und schaut, ob sie das nicht sagt. Das stimmt. Aus den 1500 Jahren der dunklen Zeitalter kam man mit einer falschen Taufe heraus, mit Besprenkeln, mit dem falschen Namen. Auch alles andere war verkehrt. Und Gott sagte: Ihr habt ein kleines Licht und ihr habt einen Namen, aber meinen habt ihr verleugnet. Seht ihr? So ist es dieselbe Sache. Und Ahab, dieser lauwarme, halbherzige, zurückgefallene Israelit, oh, er war vielleicht am Fleisch beschnitten, er hatte als Israelit seinen Namen vielleicht irgendwo in einem Buch stehen, aber in seinem Herzen dachte er mehr an diese kleine, geschminkte Isebel als an das Königreich Gottes. Wie viele Menschen heute Abend haben ihr Geburtsrecht wegen der Dinge der Welt verkauft und sind von Gott weggegangen? Bleibt beim Wort! Deswegen kommen wir in eine Versammlung und sprechen darüber, dass man den Geist voneinander bekommt. Wenn man in eine Versammlung kommt, dann möchten wir direkt beim Wort verbleiben. Verbleibt beim Wort, damit der Geist des Wortes auf den Menschen ist, nicht der Geist eines Schwärmers oder eines Predigers oder einer Sache. Am Tag des Gerichts müssen wir hierfür Rechenschaft ablegen. Wenn ich an jenem Tage dort mit den Menschen stehen werde, zu denen ich weltweit gepredigt habe, dann möchte ich eines, dass ich nicht versucht habe, etwas von mir selbst, meine eigenen Vorstellungen auf diese Menschen übertragen zu haben, sondern dass ich bei Gottes Wort verblieben bin. Nun, diese Sache wird dort direkt vor mir liegen und ich werde sagen: Gott, du warst derjenige, der es geschrieben hat. Seht ihr? Einen solchen Geist wollt ihr, der Gottes Wort ergreift und keine Hirngespinste oder menschengemachte Theologie. Verbleibt mit Gottes ewigem Wort. Nun, Elia, der große und mächtige Prophet, hatte prophezeit und hatte Ahab gesagt, weil er Naboth getötet hatte, was mit ihm geschehen würde, wie die Hunde sein Blut lecken würden und so weiter. Und er hatte Isebel gesagt, was mit ihr geschehen würde. Danach, nachdem Elia hinweggegangen war, Gott hatte immer, von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, Gott hatte immer mindestens einen Mann, auf den er seine Hand legen konnte. Er war niemals ohne einen Zeugen. Und es kam ein junger Kerl mit Namen Micha daher, ein kleiner Prophet. Er wurde von den anderen gehasst. Und Ahab dachte vielleicht, dass die jüdische Religion in Ordnung sei. Nun, das ist die Weise, wie heute der moderne Gläubige glaubt. Sie nehmen es einfach als etwas hin, das nun mal so ist, seht ihr? Und sie gehen zur Gemeinde, weil sie wissen, dass es anständig ist, das zu tun. Wenn das alles ist, warum ihr zur Gemeinde geht, seid ihr nichts weiter als Heuchler. Das stimmt. Ihr geht nicht deswegen zur Gemeinde, weil ihr denkt, dass es anständig ist, das zu tun. Ihr geht zur Gemeinde, um Gott anzubeten. Ihr geht hin, um Gott zu begegnen, um ihm zu danken, um ihn zu preisen, um ihn anzubeten, ein Haus des Gebets. Nun, das ist, was wir brauchen. Dann machte Ahab sich einen Haufen Propheten, die er gut ausgebildet hatte, und gab ihnen die allerbeste Theologie, die es damals gab. Er hatte sie belehrt. Es waren richtig viele von ihnen, 400. Er sorgte dafür, dass sie alle gut gekleidet und gespeist und versorgt waren. Er ernährte sie aus seinem Königreich. Er sagte: Nun, einen Moment mal, wenn ich mal in Schwierigkeiten gerate, nun, dann könnte ich vielleicht hingehen und meine Pastoren aufsuchen und sie würden mich dann in dieser Lage trösten. Einmal kam Josaphat, welcher der Sohn eines gerechten Mannes war und der selber ein gerechter Mann war, er kam dorthin, um Ahab zu sehen. Und genau da machte er seinen verhängnisvollen Fehler. Hört zu! Öl und Wasser vermischen sich nicht. Es ist schon oft vorgekommen, dass ein gutes Leben durch die Gefährten völlig verdorben wurde. Zeige mir, mit wem du Umgang hast, dann sage ich dir, wer du bist. Seht ihr? Das stimmt. Es ist ein altes Sprichwort, aber es ist wahr. Habt Umgang mit Menschen, die Gott glauben. Lasst eure Kinder nicht, wenn er über die Straße zum kleinen Oswald hier drüben hinläuft. Er ist ein netter kleiner Junge. Aber passt auf, wer der kleine Oswald ist. Findet heraus, wie sein Vater ist, wie seine Mutter ist. Sie könnten Hasser des Evangeliums sein. Sie haben den kleinen Oswald vielleicht mit allem Möglichen geprägt. Wenn ihr euren kleinen Jungen oder euer kleines Mädchen einen solchen Umgang haben lasst, dann wird er oder sie, ehe man sich versieht, wie der kleine Oswald sein. Nun, ihr wisst, dass das stimmt. Beobachtet eure Gefährten, habt einen reinen Umgang. Geh mit diesem Jungen nicht in den Spielsalon, nur weil du denkst, dass du ihn für Christus gewinnen kannst. Wenn du ihn nicht in der Gemeinde für Christus gewinnen kannst oder bei dir zu Hause oder wenn du in deinem Auto sitzt, dann wirst du es niemals im Spielsalon schaffen. Ich sage dir, du befindest dich auf dem Boden des Teufels. Halte dich davon fern, das stimmt. Sondere dich ab. Gott sagte, kommt heraus aus ihnen und sondert euch ab, dann werde ich euch annehmen. Gott schaut nach jemandem aus, der den Mut hat, den Stand einzunehmen. Das wollte Gott immer. Jeder Mann Gottes, den es je gab, von 1. Mose bis Offenbarung und von Offenbarung bis zu dieser modernen Zeit, war anderer Meinung und hat sich von den kirchlichen Systemen der Welt abgegrenzt. Das sind die Gemeinden der Welt in ihrer Zeit. Jeder von ihnen, wenn ihr in der Schrift forscht und in der Geschichte, dann stellt ihr es fest, Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, wer auch immer, schaut sie euch doch an. Sie kamen aus diesen Dingen heraus und standen mit ihrer Überzeugung allein da, Gottes Diener. Und manchmal musst du sogar in deiner eigenen Familie allein dastehen. Manchmal werden deine Mama und dein Papa nicht mit dir übereinstimmen. Manchmal werden Tante und Onkel, manchmal werden deine Logenmitglieder nicht mit dir übereinstimmen. Doch wenn es Gottes Wort ist, auf dem du stehst, dann verbleibe, auch wenn du allein stehst, auf Gottes Wort. Denn jeder Mann, der es je zu etwas gebracht hat, stand mit seinem Zeugnis auf Gottes Wort. Das stimmt, denn es ist der einzige Weg, das Ziel zu erreichen. Nun, dieser Bursche hier, Josaphat, kam dorthin, denn Ahab hatte ihn dorthin eingeladen. Er schlachtete Ochsen und Schafe und hatte eine richtig große Party. Oftmals bekommen wir Schwierigkeiten bei diesen, was wir Partys nennen, diesen großen gesellschaftlichen Angelegenheiten, bei denen sie ihre Feiern haben und den ganzen Trubel und so weiter. Und als dies stattfand, bekam Josaphat vielleicht ein paar zusätzliche Steaks und einige Gläser mit Gin oder was auch immer sie dort zu trinken hatten. Dann sagte Ahab, »Nun, ich gehe hinauf nach Ramoth-Gilead und ich möchte, dass du mit mir hinaufgehst.« Nun, Josaphat war ganz unter dem Einfluss von all den guten Dingen. So macht es der Teufel, er zeigt dir die glänzende Seite. Doch eine solche glänzende Seite ist eine Fata Morgana, wenn sie nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Ihr wisst, was eine Fata Morgana ist. Das ist etwas, das aussieht, als sei es so. Es ist eine optische Täuschung. Aber es ist nicht dort, wenn du dort angekommen bist. Ihr kennt das, man geht die Straße entlang, es sieht wie Wasser aus, doch wenn man dort ankommt, ist kein Wasser da. Das ist die Weise, wie der Teufel mit dir umgeht. Er verheißt immer etwas dort drüben, dort drüben. Er zeigt dir etwas Glänzendes. Wenn du dort angekommen bist, dann ist es niemals so. Verbleibe mit dem Wort, dann bist du im Einklang. Du bist in Gottes Muster. Verbleibe genau damit, was Gott sagt, egal wie es ausschaut. Glaube ist nicht, was du siehst, sondern es sind Dinge, die du nicht siehst. Du bekennst die Dinge, die du nicht siehst. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft, der Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Nun, gebt Acht, als dies alles stattfand, unterzeichnete Josaphat, ehe man sich versah, einen Bund und tat sich mit diesem großen Volk dort in Israel zusammen. Er hätte es nicht tun sollen, er war ein Gläubiger. Aber er war religiös genug und ihn umgab genug Gerechtigkeit, so dass er sagte, »Wir sollten lieber den Herrn befragen, bevor wir hinauf nach Ramoth-Gilead gehen.« Und Ahab sagte, »Oh, nun, sicherlich, ja, das stimmt, wir sollten dies wohl tun.« Dann sagte er, »Nun, weißt du was, ich habe hier eine Gruppe der besten Akademiker, die du je gesehen hast. Ich sage dir, in unserer Gemeinde gibt es keine Schwachköpfe. Wir sind von einer besseren Gesellschaftsklasse. Wir haben die beste Gesellschaftsklasse, die es gibt. Nun, wir haben Männer dort, die ihren Dr. H.C., Dr. Phil, Dr. Jur haben. Ja, du solltest sie sehen.« Josaphat sagte, »Nun, lass sie hierher kommen.« Dann setzten sich die Könige auf die Throne am Tor und 400 Propheten traten hervor. Und einer der ganz Großen, Zedekia genannt, er trat hervor und sagte, »Nun lasst mich sehen, lasst uns prophezeien. Ja, so spricht der Herr, gehe hinauf, der Herr ist mit dir.« Seht ihr? Nun, sie wurden gut bezahlt. Sie haben nicht das Wort beachtet, sie wurden gut bezahlt, sie wurden gut gespeist, sie hatten Essensgutscheine. Und genau da macht heute so manch guter Mann einen Fehler. Bruder, ich würde lieber auf meinem Bauch liegen, Wasser aus einem Bach trinken und Salzkekse essen und dabei in Gottes Wort verbleiben und die Wahrheit sagen, als dreimal am Tag gebratene Hähnchen zu haben und in einem Palast zu leben. Das stimmt, das ist die Wahrheit. Genau hier in Dwagiac, nicht in Dwagiac, sondern in Benton Harbor, Michigan, dort war ein alter Mann, John Ryan, nicht der John, ihr wisst schon, mit dem langen Bart, sondern der von Fort Wayne, der in den Versammlungen geheilt wurde. Und sie haben mich dorthin zum Rabbi gebracht, und er fragte, wie hat dieser Mann John sein Augenlicht empfangen? Ich sagte, der Herr Jesus Christus gab ihm sein Augenlicht. Der Rabbi sagte zu mir, nun, er mag Jesus gewesen sein, aber er war kein Christus. Und da hatten wir es auf den Punkt gebracht. Er sagte, oh, ihr Heiden könnt Gott nicht in drei Stücke hacken und ihn uns geben. Seht ihr? Und ich sagte, nun, wir hacken ihn nicht in drei Stücke, mein Herr. Er sagte, es gibt nur einen Gott. Ich sagte, das stimmt, korrekt. Er sprach auf diese Weise so weiter. Er sagte, Jesus war ein Dieb. Und ich sagte, ein Dieb? Er sagte, jawohl, eure Schrift, die ihr das Neue Testament nennt, sagt, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und Korn gestohlen hat und es seinen Jüngern gab. Das war nicht einmal legal, das wissen sie. Sie sind so durcheinander. Er sagte, er hat Korn gestohlen und gab es seinen Jüngern und aß es selbst. Das macht ihn zu einem Dieb, so wie ich es sehe. Ich sagte, einen Moment mal, Rabbi, ich bin überrascht über Sie. Euer eigenes levitisches Gesetz besagt, dass ein Mensch durch ein Feld gehen und pflücken und essen kann, was er möchte, aber dass er nichts in einer Tasche mitnehmen darf. Das stimmt. Ich sagte, schämen Sie sich, dass Sie die Schrift nicht besser kennen. Er hat das Gesetz absolut gehalten. Das stimmt genau. Dann sagte ich, von wem sprach Jesaja in Jesaja 9, 6, als er sagte, uns ist ein Sohn geboren, ein Kind ist uns gegeben. Von wem sprach er? Vom Messias? Jawohl. Ich sagte, wenn der Messias kommt, wie wird er dann sein? Ein Kind ist geboren. Er sagte, nun, der Messias wird ein Kind sein. Mhm, und er soll von einer Jungfrau geboren werden. Jawohl, aber nicht worüber Sie sprechen. Ich sagte, nun, ich bitte Sie nur, meine Frage zu beantworten. Und er fuhr sofort, machte so weiter. Ich sagte, was ist, wenn der Messias, welche Beziehung wird er zu Gott haben? Was wird der Unterschied zwischen Messias und Gott sein? Welche Beziehung wird er zu Gott haben? Es sind nur zwei Sachen, für die er durch euer Gesetz verurteilt wurde. Das ist, den Sabbat zu übertreten und sich zu Gott zu machen. Er war der Herr des Sabbats und er war Gott. Gott war in Christus und Jehova Gott war im Fleisch, in seinem Sohn Christus Jesus zum Ausdruck gebracht, um die Sünde hinwegzunehmen. Ich sah, dass er nach einer Weile davon ergriffen war. Er sagte, nun, was die Augen dieses Mannes betrifft, haben Sie das getan? Ich sagte, nein, Jesus Christus hat das getan. Ich sagte, John kann sehen, stimmt das? Er sagte, ja, er sieht, ich habe ihm oft Almosen gegeben. Und ich sagte, dort war er, war 20 Jahre blind, ein Bettler, und jetzt ist er hier und kann kleinere Buchstaben als ich lesen. Nun, was ist damit? Etwas gab ihm sein Augenlicht, Jesus Christus hat es getan. Ich sah, während er seinen Kopf so umwandte, dass Tränen von seinen Wangen flossen, von seinem fast ergrauten Bart, während er seinen Kopf umwandte und so etwa wegging und sich abwandte. Und ich sagte, einen Moment noch, Rabbi. Er sagte, bis später. Und ich sagte, einen Moment noch, seien Sie doch ein Gentleman mir gegenüber. Ich möchte Sie etwas fragen. Glauben Sie, dass das der Messias war? Er drehte sich zu mir um und sagte, Herr Brenne, ich gebe zu, dass er ein guter Mann war. Nun, er hatte sich genau dort verzettelt, seht ihr? Und ich sagte, das sagen Sie? Ja. Ich fragte, was ist mit seinem Wort? Er sagte, er war ein Prophet. Ich sagte, Rabbi, Sie glauben, dass er der Sohn Gottes war. Zunächst, wenn er ein guter Mensch war, können Sie ihn nicht für einen Lügner halten. Und als Prophet wäre er kein Lügner. Und er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Nun haben Sie sich selbst irgendwo in Schwierigkeiten gebracht. Und Sie sagen, er sei ein guter Mensch und ein Prophet. Und Sie müssen zugeben, dass sein Wort Prophetie war und er hat gesagt, er sei Gottes Messias. Das stimmt. Nun, glauben Sie? Und er sagte, schauen Sie. Er schaute auf den kleinen Platz hinüber bei Benton Harbor. Er sagte, wenn ich dieses lehren würde, dann wäre ich dort auf jener Straße und würde betteln. Denn er war ein Jude, wisst ihr, mit Geld. Ein solcher sagte, welchen Gewinn erhalte ich? Und Josef wurde in die Grube geworfen, seht ihr? In Ordnung, lasst uns ihn verkaufen und etwas Geld aus der Sache machen. Denn er hatte dort an der Schule seinen Namen groß in Gold stehen. Ich sagte, aber Rabbi, Ich wäre lieber dort und würde am Mülleimer Brotkrumen aufsammeln, was ich nicht tun müsste, wenn ich Gott dienen würde. Aber ich sagte, ich würde das lieber tun, als meinen Namen dort am Gebäude zu haben und in meinem Herzen zu wissen, dass ich in den Augen Gottes verkehrt wäre. Ich würde es lieber tun. Gottes Wort steht an erster Stelle. Das stimmt. Gebt acht. Nun, all diese Prediger sagten, nun ziehe hinauf, König, der Herr ist gewiss mit dir, denn du hast uns versorgt, du hast schöne Gemeinden gebaut, du hast uns zu einer großen Denomination gemacht, nun schau doch, wie wir durch dein Geld gesegnet wurden. Ja doch, der Herr ist gewiss mit dir, ziehe hinauf. Heute sind die Menschen genauso. Sie schauen auf ihre schöne Gemeinde, auf ihren gut gebildeten, geschliffenen Prediger, den sie manchmal hinter dem Pult haben. Und er mag ein wirklicher Gentleman sein, er mag ein Diener Gottes sein. Er mag geschliffen und dennoch ein Diener Gottes sein, das sage ich nicht, aber zu viele von ihnen sind anders. Sie sind geschliffen und lehnen das Wort Gottes ab. Über diese spreche ich, nicht über den echten, wahren Bruder. Nein, wirklich, es sind die anderen. Nun, wir gehören zu dieser gewissen Gemeinde so und so, Prediger Branham. Natürlich können wir bei einem Heilungsfeldzug nicht zusammenarbeiten oder bei dergleichen, denn nun ja, natürlich wissen Sie, der König steht nicht dahinter. Der König, ja, gewiss. Der König eurer Gruppe steht nicht dahinter. Er würde es nicht einmal gutheißen. Ihr würdet exkommuniziert werden, wenn ihr da mitmachen würdet. Ein großer Mann sagte hier vor kurzem, er sagte, das Einzige, das ich, der einzige Mann, den ich je gesehen habe, der genügend Überzeugung hatte, auf dem zu stehen, was die Wahrheit ist, war Rufus Mosley. Das stimmt. Ihr kennt Rufus Mosley, dort unten in Macon, Georgia. Oh, eine der großen fundamentalen Schulen dort, Tausende sind darin. Er sagte, mir ist es egal, was ihr sagt, dies ist von Gott. Bruder, Gott hat das Land auch dort erschüttert. Er hatte Überzeugungen wie Martin Luther. Er war überzeugt wie John Wesley. Jeder sollte vom Wort Gottes überzeugt sein, nicht von etwas, was aus der Luft gegriffen ist, sondern vom Wort Gottes und es in die richtige Zeit einordnen, wo es hingehört. Beachtet, was geschah. Dann, nachdem all diese Propheten mit dem Weissagen anfingen und »Oh, meine Güte, dies ist es! Dr. Jones, was denkst du darüber?« »Amen! Bruder Lewinsky!« »Das stimmt genau, so spricht der Herr!« »Nun denn, Doktor, was denkst du darüber?« »Jawohl! Amen!« »Nun denn, ich, Zedekia, bin das Haupt der Sache und du bist der Schriftführer, du bist der Leiter und du bist der staatliche Kirchenvorsteher und du bist der so und so.« Nun, was sagen wir alle? Wir sind einverstanden. Das war sehr schön, aber es war nicht gemäß dem Wort. Und Josaphat war geistlich genug, um das zu wissen. Ich kann Ahab hinübergehen sehen, wie er sagt, nun Josaphat, siehst du, ich weiß, du bist einfach etwas seltsam, denn du bist in deiner Religion einfach ein bisschen radikal. Doch hier stehen hunderte von Propheten, die besten Gelehrten des Landes. Sie sagen, wir ziehen hinauf. Nun, du siehst, wir brauchen uns um nichts Sorgen machen. Josaphat sagte, aber hast du nicht noch einen weiteren? Noch einen? Nun, die ganze Organisation, was ist los? Die ganze Organisation sagt, dass wir recht haben. All die Doktoren und sie alle sagen, dass wir recht haben. Mir scheint, dass ich gelesen hatte, dass der Herr, Ahab, hast du nicht noch einen anderen? Er sagte, ich habe dort drüben einen heiligen Roller oder so, was immer er auch war. Er war ein Ausgestoßener, ein Sonderling. Er sagte, er ist der Sohn Jimlas, sein Name ist Micha. Er sagte, aber ich hasse ihn. Oh, natürlich. Er sagte, er schließt sich meiner Gruppe nicht an. Nun, ich mache ihm keinen Vorwurf. Er sagte, oh, meine Güte, er ist radikal und niemals sagt er etwas Gutes über mich. Nun, das ließ genau dann die Katze aus dem Sack. Seht ihr den Grund, warum sie das sagten? Er sagte, niemals sagt er etwas Gutes über mich. Wie könnte er auch etwas Gutes über ihn sagen, denn er war nun mal nicht gut. Gott hatte ihn verurteilt und abgelehnt. Und wie kann man segnen, was Gott verflucht hat? Oder wie kann man etwas verfluchen, was Gott gesegnet hat? Auch ein anderer alter falscher Prophet versuchte das einmal, indem er seine große Denomination herausbrachte und sie dort aufstellte, absolut fundamental. Jawohl, sieben Altäre, sieben Opfer, sieben reine Ochsen und die sieben Widder, die vom ersten Kommen des Herrn Jesus sprachen. Und da unten war ein Haufen von heiligen Rollern mit dem Namen Israel. Sie waren ein kleiner, interkonfessioneller Haufen, der dort unten in Zelten lebte. Und Moab war ein großes, eingezäuntes Land. Die ganzen Berühmtheiten waren dort und genauso fundamental wie er. Das stimmt. Aber er sah nicht den geschlagenen Felsen und die Feuersäule, die vor Israel herging. Darin versagte er. Er hätte das Wirken des übernatürlichen Gottes sehen können und auch den Befehlsruf eines Königs im Lager. Das hatte er übersehen. Ich fürchte, dass auch heute viele von unseren großen Berühmtheiten übersehen, dass sich die Hand Gottes in diesem Haufen von Radikalen bewegt, über die sie sprechen. Ich weiß, dass sie Radikale untergleichen haben, doch ich werde mit ihnen gehen. Wenn ich mich entscheiden muss, wird meine Wahl in diese Richtung gehen, sie wird genau dort sein. Levi Petrus sagte mir vor kurzem, ich habe gesehen, dass sie sich schlecht aufgeführt haben und so weiter, Bruder Branham. Doch ich bin mit ihnen gegangen, damit ich sie zurückbringen kann. Und er tat es. Nun, beachtet, Josaphat sagte, ich würde ihn gerne sehen. In Ordnung, wir lassen es nicht mal zu, dass er sich hier aufhält. Wir lassen es nicht zu, dass er eine Mission oder diese Dinge hier in diesem Lande hat. Wir haben das vor langer Zeit verboten. Man muss hinüber zu Ammon gehen, um ihn zu holen. In Ordnung, dann sandten sie hin. Sie sagten, gehe, hole diesen Fanatiker. Und so versammelten sich die Berühmtheiten um ihn herum und sagten diesem Burschen, dem Läufer, dem Offizier, was er ihm sagen sollte. Und der kleine Micha saß dort, las die Bibel oder was auch immer, schlug die Schriftrolle auf und sagte, ja, das ist es. Ich habe heute ein seltsames Gefühl, aber das ist, was es besagt. Amen. Ich glaube es, Herr. Mir ist es egal, wie seltsam es aussieht, ich glaube es dennoch. Das stimmt, Herr. Was sagtest du? Wo steht das? Jesaja prophezeite, die Propheten hatten dies und das gesagt. Er sagte, das glaube ich, Herr, das stimmt. Jemand klopfte an der Tür. Ich bin des Königs Leibwächter. Nun, komm herein. Bist du Micha? Der bin ich. Bist du der Fanatiker, von dem sie reden? Nun, ich denke, dass ich dieser bin. Nun, ich habe hier den Auftrag, dich zum König zu bringen. Nun, du brauchst mir keine Handschellen anlegen, ich gehe mit dir. Nun, er möchte, dass du prophezeist. Oh, das möchte er? Sie hatten dort eine große Versammlung. Oh ja? Ja, die ganzen Propheten kamen zusammen, die ganze Denomination. Alle kamen zusammen. Oh, sie haben jetzt eine großartige Zeit. Ja, haben sie das? Was haben sie gemacht? Oh, der König, weißt du, dass Josaphat dorthin gekommen ist, um Ahab zu treffen? Oh, ich erkenne, worüber der Herr zu mir spricht. Oh, hat er das gemacht? Jawohl, ja. Was hat Josaphat mit diesem Zurückgefallenen dort zu tun, mit diesem Halbherzigen, diesem Lauwarmen, diesem kleinen Unentschlossenen? Was macht er dort drüben? Dachte er in seinem Herzen. Nun, was haben sie gemacht? Nun, du weißt doch, dass der König eine große Denomination gemacht hat, nachdem du rausgeschmissen wurdest. Oh ja, ja, das weiß ich. Aber weißt du, Josaphat ist von einer eher ungebildeten Gruppe dort drüben und er hat nicht ein solches Verständnis wie König Ahab hier. Du weißt schon, König Ahab ist ein großer Mann. Jawohl, mhm. Josaphat ist schon eine ganze Weile dort und König Ahab möchte, dass er dort hinauf nach Ramoth-Gilead geht, um dem Feind zu begegnen. Und die ganzen Propheten, oh, die ganze Schule kam heraus und jeder von ihnen prophezeite und sagte, so spricht der Herr, geht hinauf, der König ist mit euch und der Herr ist mit euch und alles ist mit euch, deswegen könnt ihr nur gewinnen. Und weißt du was? Es ist so eindeutig, dass Zedekia sich zwei eiserne Hörner machte, er tat diese auf seinen Kopf und lief die Straße entlang und rief, durch diese werdet ihr Syrien an seinen Ort zurückstoßen, durch diese Hörner. Echte Propheten, wisst ihr? Meine Güte, sie haben alles. Das ist in etwa so, wie wenn eine Menge Öl und das Blut aus den Händen hervorkommen. Dafür gibt es keine Schriftstelle, das stimmt. Dieser ganze Unsinn hier, der heute in den Pfingstkreisen geschieht, das stimmt. Vieles davon ist nicht schriftgemäß, deshalb haltet euch davon fern. Dort ist es, all dieses Zeug, bei dem gesagt wird, es ist die Gemeinde und nicht die Bibel. Wenn es nicht in der Bibel ist, dann haltet euch davon fern, es ist das Wort. Nun, diese Burschen setzten sich, und nach einer Weile formten sie eine Gruppe und sagten, »Nun, schau her, Micha.« Möchtest du in dieser Gruppe gut dastehen? Wenn du das möchtest, dann musst du dasselbe sagen, was sie alle sagen. Prophezeie und sage ihm einfach, dass er hinaufziehen soll und dass alles gut werden wird. Stimme doch einfach mit ihnen überein und ich sage dir, nächstes Jahr wirst du der Landesaufseher oder etwas Ähnliches sein. Oh, er wird dir eine gute Position geben, wenn du einfach nur dasselbe sagst wie sie. Micha sagte, so wahr mein Gott lebt, ich werde nur das sagen, was er sagt. Amen. Nun, das ist es, was wir brauchen. Das ist es, was Amerika braucht. Ich werde nur das sagen, was Gott sagt, nicht weniger und nicht mehr. Das stimmt. Micha wusste, dass Elia, der Prophet Gottes, ein wahrer, echter Prophet, über Ahab Böses prophezeit hatte. Wie konnte dann jemals etwas anderes als Böses hervorkommen? Diese anderen Burschen waren in der Mehrheit, doch Micha hatte das Wort. Und genau das ist es, was den Unterschied ausmachte, das Wort. Egal, wie viele Menschen es sind, wie viele Kommunisten und wie viele von diesen und wie viele von den Ungläubigen und von den Skeptikern und den großen Dingen heute, egal wie viele sie sind, es zählt, was Gott ist, was das Wort sagt. Wenn sie dich einen Fanatiker nennen, wenn sie dich einen Wahrsager nennen, wenn sie dich nennen, wie sie es wollen, welchen Unterschied macht das? Schenke keinem Menschen Beachtung. Wenn deine Hoffnung auf einen Menschen gegründet ist, dann bist du von vornherein verloren, denn er ist ein Versager, geboren als Versager und kann nichts anderes als ein Versager sein. Vielmehr, meine Hoffnung ist auf nichts anderem gegründet als auf Jesu Blut und auf seine Gerechtigkeit. Wenn auch alles um mich herum vergeht, dann ist er meine ganze Hoffnung und mein Halt. Ich bin auf Christus gegründet, dem festen Felsen. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Eddie Peronit sagte dies in seinem Lied. Das stimmt. Beachtet, Micha hatte das Wort. Er wusste, was das Wort besagte. Wie hätte er diesen Burschen segnen können, wo doch der Prophet Gottes das So spricht der Herr hatte und diesen Burschen verflucht hatte? Wie können wir den Segen von Dingen erwarten, von Ungläubigen und Dingen, auf die Gott seinen Fluch gelegt hat? Wie könnt ihr das tun? Furcht vor Menschen, besorgt, dass ihr eure Position oder dies, das oder jenes verlieren könntet? Wie könnt ihr das tun, wo doch Gott diese Sache verflucht hat? Setzt eure Hoffnung auf Christus. Setzt euren Glauben auf sein Wort. Verbleibt dort, egal was gesagt wird, ja oder nein. Verbleibt mit Gottes Wort. Nun, zum Schluss kommend, hört zu. Micha kam hinauf vor den König, und ich kann mir den König mit einem geröteten Gesicht vorstellen, und wie dieser kleine, zerlumpt aussehende Kerl dort hinaufging, wie er so umherschaute, wie er die ganzen Prediger dort stehen sah, die Doktoren der Theologie. Ich denke nicht, dass er sich einsam fühlte, denn Gott war mit ihm, seht ihr? Er ging dort hinauf. Ich kann den König reden hören. Wie geht es dir, Micha? So eine Schwindelei, ihr wisst schon, wegen Josaphat. Josaphat sagte, an diesem Kerl ist einfach etwas, das ich mag. Ich weiß nicht, ich finde, er sieht einfach ziemlich gut aus, als ob er ziemlich richtig liegt. Nun, ich sehe, dass er nicht viel Bildung hat. Er mag vielleicht all diese großen Wörter nicht kennen und wie man sie richtig ausspricht, aber ich glaube eines, dieser Bursche kennt Gott. Seht ihr? Dann geht er dorthin, er sagt, Micha, was wirst du sagen? Nun, dein Wort sollte mit den anderen übereinstimmen. Sie alle sagen, ziehe hinauf, der Herr ist mit dir und es wird dir gelingen. Er sagte, gehe vorwärts, ziehe hinauf. Wenn sie es gesagt haben, nun, dann mal los. Seht ihr? Und er sagte, oh, ziehe dort hinauf und habe Erfolg, ich würde es gerne sehen. Und Ahab dachte, nun, das klingt bei diesem Burschen irgendwie nicht richtig. Wie kann er, der doch Böses gegen mich prophezeit, herkommen und so etwas sagen? Er sagte, ich beschwöre dich, da ich immer weiß, dass du mir die Wahrheit sagst. Er antwortete, ich sagte, ziehe hinauf, habe Erfolg. Doch ich sah Israel zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben, und der Herr sagte, diese haben keinen Hirten, mögen sie in Frieden nach Hause kommen. Er sagte, ich habe es dir doch gesagt, ich habe es dir doch gesagt, ich sagte dir doch, dass dieser heilige Roller nichts als Böses über mich sagen würde, ich wusste es im Voraus, ich wusste es, bevor wir hingingen. Nun, was war der Unterschied? Oh, das ganze Land hat sich um diese Propheten geschart, aber hier ist ein Mann. Der Grund, warum er wusste, dass er recht hatte, war, und es stellte sich heraus, dass er recht hatte, weil er sich auf dem So spricht der Herr gründete, auf Gottes Verheißung. Und er wusste, dass egal wie viele Prediger oder wie viele Denominationen und wie viele Könige und wer auch immer etwas Gegensätzliches zu diesem sagen würde, Gottes Wort siegen wird. Wenn er auch allein dastehen musste, mit der ganzen Nation gegen ihn, doch er stand dort mit dem Wort Gottes allein, denn er wusste, dass Gott sein Wort halten wird. Denn Elia hatte zu Ahab gesagt, als er ihn dort im Auftrag des Herrn verfluchte, »Die Hunde werden dein Blut lecken wegen der bösen Sache, die du getan hast.« Wie hätte sich dieser Mann umdrehen und Segen verheißen können, wo doch Gott durch einen echten Propheten einen Fluch darauf gelegt hatte? Er wusste, dass nichts anderes als Böses geschehen würde, deswegen verblieb er beim Wort Gottes und stand vor der ganzen Nation allein da, mit Hunderten von Predigern und Doktoren der Theologie um ihn her und allem anderen, doch er stand allein da mit Gott. Wisst ihr, was dieses Oberhaupt der Priester dann tat? Er ging sofort hin, nahm diese Hörner von seinem Kopf herunter und schlug Micha richtig fest auf den Mund. Das zeigte seine Religion, nicht wahr? Nun, vielleicht hatte er für ein paar Minuten eine blutige Kinnlade, und er sagte, »Wohin ist der Geist Gottes gegangen, als er von mir ging, um zu dir zu gehen?« Er sagte, »Warte einfach, bis du hingehst, um dich dort in der Kammer zu verstecken, dann wirst du wissen, wohin er ging«, sagte Micha. Micha sagte, »Ich sah Israel zerstreut, ich schaute in den Himmel hinauf, und ich sah den großen Thron Gottes. Engel standen dort zur Rechten und zur Linken Gottes. Sie hielten einen Rat, als sie dies alles geschehen sahen, so wie sie ihren Rat hier unten hatten. Denkt daran, wenn hier unten etwas geschieht, Verfolger und Lästerer und Spötter, dann geschieht auch etwas dort oben, wisst ihr? Denkt einfach daran, richtet euren Glauben darauf.« Und dann sagte er, »Ich sah, wie sie alle im Himmel Rat hielten, und sie traten vor Gott und versuchten, einen Weg zu finden, wie sie Ahab dorthin bringen könnten, damit es sich erfüllt. Natürlich das Wort von Elia, des Propheten. Elia sprach es unter der Inspiration. Es musste so geschehen. Nichts konnte es aufhalten. Deswegen wusste er, dass es geschehen würde. Dann sagte er, ich sah einen Geist, der vor Gott emporkam und sagte, ich werde hinabgehen und werde in all diese Prediger hineingehen und werde ein Lügengeist sein. Ich werde bewirken, dass sie eine Lüge prophezeien. Auf diese Weise werden wir Ahab hierher bringen und das Wort Gottes erfüllen. Gott ließ diesen bösen Geist, diesen Lügengeist herabkommen und in jene Prediger hineingehen und sie salben und ließ sie im Namen des Herrn eine Lüge prophezeien. Ihr sagt, Bruder Branham, wie können wir dann jemals herausfinden, ob die Prophezeiung richtig ist oder nicht? Prüft sie mit dem Wort. So sollt ihr es handhaben. Wenn sie nicht mit diesem Wort übereinstimmt, dann solltet ihr sie nicht glauben. Ich habe euch gestern Abend gesagt, dass dies Gottes Urim Tumim ist. Wenn irgendwelche Ideen aufkommen, wo auch immer, ob in dieser kleinen Gemeinde, was es auch sein mag, Pastor, verbleibe mit dem Wort. Gib diesen Schafen nichts zu essen, was sie töten wird. Verbleibe genau mit dem Wort, denn es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Verbleibt mit dem Wort. Seht ihr? Nun, Micha wusste, dass er recht hatte, denn er war mit dem Wort, und sie hatten nur eine aufgeblähte, populäre Idee. Was geschah? Sie nahmen Micha und schlugen ihm auf den Mund und brachten ihn dorthin und steckten ihn ins Gefängnis und warfen ihn ins innerste Gefängnis und speisten ihn mit Brot und Wasser der Trübsal. »Bis ich im Frieden zurückkomme«, sagte Ahab. Doch Micha sagte, »Wenn du denn im Frieden zurückkommst, hat Gott nicht zu mir gesprochen.« Das stimmt, denn seine Vision stimmte mit der Bibel überein. Nun, hierbei möchte ich einen Moment verbleiben. Seine Vision war gemäß der Bibel. Nun, die Vision der anderen war im Gegensatz zur Bibel. Doch Michas war gemäß der Bibel und Gott muss sein Wort halten. Versteht ihr das? Nun, was geschah mit Ahab? Er wurde an jenem Tag getötet, und als die Sonne unterging, leckten die Hunde sein Blut dort aus der Kutsche am Teich, bevor diese am Abend gewaschen wurde. Das stimmt. Wegen eines Mannes, der Gottes Wort nahm, seine Vision stimmte mit Gottes Wort überein. Sie war vollkommen, die absolute Wahrheit. Und nun, Freunde, während wir schließen, noch dieses. Eine Vision muss mit Gottes Wort übereinstimmen. Ein Prediger muss mit Gottes Wort übereinstimmen. Egal, was wir denken und wie die Emotionen des Landes, der Gruppe sind oder was es auch sein mag, wir müssen in Übereinstimmung mit Gottes Wort stehen. Und das ist der Grund, warum ich dafür einstand. Am Anfang, als ich ein winzig kleiner Junge war, als der Herr begann, Visionen zu geben, als er anfing, diese Visionen zu zeigen, da sagten mir meine Predigerbrüder, dass es vom Teufel sei. Aber an einem Abend, es war mehr als 10 Jahre her, bei Greens Mill, Indiana, wo ich da in diesem Lager war und meine Frau, die jetzt dort sitzt, sah es, als die Vision an jenem Abend auf mich kam und ich darunter war. Ich sagte, Gott, ich möchte nicht von einem Teufel besessen sein. Nun, gewiss nicht. Und ich sagte ihr, dass ich nicht wüsste, wann ich zurückkäme. Dann machte ich mich auf den Weg zu der Stelle, um zu beten. Und am selben Abend, durch die Gnade Gottes. Etwa 10 oder 15 Jahre vorher, als ich noch ein junger Baptistenprediger war, fast noch ein Junge, taufte ich dort im Fluss an jenem Nachmittag Hunderte von Menschen, meine erste Erweckung. Da kam das Licht vom Himmel herab und stand dort vor Tausenden von Menschen. Sie wurden ohnmächtig und so weiter. Das war vor Jahren, als ich taufte. Und eine Stimme sprach von dort und sagte, dass ich eine Botschaft um die Welt tragen würde, die vor dem zweiten Kommen Christi eine Erweckung hervorbringen würde, so wie es in den Tagen von Johannes dem Täufer war. Ich wusste überhaupt nichts davon. Ich schrieb es nieder und zeichnete es auf. Sie zeichneten es auf. Es war in den Zeitungen und so weiter. Geheimnisvolles Licht erscheint über einem örtlichen jungen Baptistenpastor, während er im Wasser tauft, und alles darüber. Und danach, als die Zeit kam, sandte der Herr Jesus seinen Engel wieder zurück und versuchte mir an jenem Abend zu sagen, als ich dort betete, »Gott, lass mir das niemals wieder geschehen. Du weißt, dass ich nicht vom Teufel besessen sein möchte, und du weißt, dass ich dich liebe, und meine Predigerbrüder sagen mir...« Dann kam der Engel des Herrn und sagte mir, dass es sein Werk sei und dass er es angeordnet habe und dass es in die ganze Welt gehen werde. Ich ging dann zum Hauptaufseher, zu einem der hohen Baptistenmänner, ja, zu demjenigen, der mich in die Baptistengemeinschaft hineingetauft hatte, Dr. Davis. Ich ging hin und erzählte ihm davon und er sagte, »Billy, du brauchst etwas Ruhe, du hattest einen Albtraum.« Ich sagte, »Das schätze ich nicht. Ich trete sofort aus der Baptistengemeinde aus.« Er sagte, »Du meinst mit deinen 7 Schuljahren, dass du in die ganze Welt gehen und das Evangelium predigen wirst und so?« Ich sagte, »Das ist, was er sagte, und das ist, was ich glaube.« Er sagte, »Nimm das nicht so ernst, Billy. Ich denke, wenn du dich ein paar Abende ausruhst, dann wirst du dich besser fühlen.« Ich ging hinaus. Durch die Gnade Gottes fing ich an. Und dann, was geschah? Erweckungsfeuer brennen auf jedem Hügel in der ganzen Welt. Als Goliath erschlagen war und Israel das sah, dann zückten sie ihre Schwerter. Das ist es, was geschah. Männer mit einer Vision, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingstler und so weiter, als sie sahen, dass Gott in diesen letzten Tagen seinen Geist ausgegossen hat, dass Zeichen und Wunder geschahen, die Knochen hatten geklappert und gezittert, sie sprangen über die Stühle, bis sie alle zusammenkamen. Doch jetzt sind Sehnen und Haut an ihnen und sie stehen aufrecht, wie eine große, mächtige Armee. Die Menschen begannen, ihre Schwerter zu zücken und zu sagen, »Gott, wenn Goliath der Größte erschlagen werden kann, dann werden auch wir schlagen.« Und sie haben rechts und links geschlagen, vom Osten, vom Westen, vom Norden zum Süden. Eine große Erweckung ist durch die ganze Welt gegangen. Als man sagte, »Das kann nicht geschehen, das kann nicht geschehen, das kann nicht geschehen«, da tat Gott es dennoch, weil er es verheißen hat. Er sagte, »Die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun, noch größere oder mehr als diese Dinge werdet ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater.« Als er hier auf Erden war, hat er nicht beansprucht, eine große Person zu sein. Als er hier war, beanspruchte er nur, der Menschensohn zu sein. Er war der Sohn Gottes, dennoch war er der Menschensohn durch Maria. Er war der Sohn Gottes durch Maria. Durch den Geist war er Gott selbst, Gott in Christus. Himmel und Erde wurden miteinander versöhnt, als der Geist Gottes in einen irdischen Menschen, der von einer Frau geboren wurde, hineinkam. Als das Lamm und die Taube zusammenkamen, küssten sich Himmel und Erde, das stimmt, an jenem großen Tag. Er ging umher, er beanspruchte nicht, ein Heiler zu sein, er sagte, dass er kein Heiler sei. Er sagte, ich tue nur das, was mein Vater mir zeigt, was ich tun soll. Ich kann nichts von mir selber tun, was ich den Vater tun sehe, das tut der Sohn gleicherweise. Es standen Menschen vor ihm, die ihm fremd waren, doch er wusste, wer sie waren. Er nannte sie beim Namen. Er nannte die Menschen beim Namen. Hat er das getan? Steht das in der Bibel? Steht das in der Bibel, dass er sagte, dass er nichts tat, außer was der Vater ihm zeigte? Steht das in der Schrift? Johannes 5,19, lest das. Jedes Wort ist unfehlbar. Alles in der Bibel ist die Wahrheit. Gebt acht, er tat nichts anderes, als völlig mit dem Wort zu verbleiben. Was sagte er? Diese Dinge sind geschehen, damit es erfüllt werde. Stimmt das? Sie konnte nicht glauben, weil Jesaja es sagte. Es heißt von Jesus, Matthäus 8, dass sie all ihre Kranken und Leidenden zu ihm brachten und sie vor ihn legten und dass er sie heilte. Damit erfüllt werde, was vom Propheten Jesaja gesagt wurde, er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheit und so weiter. Alles, was er tat, diente dazu, das Wort Gottes zu erfüllen. Mein Bruder, meine Schwester, ich sage euch heute Abend als euer Bruder in den Fesseln der Gemeinschaft, als Bürger des Königreichs Gottes, was auch ihr seid, auch wenn wir heute Abend nur wenige sind, auch wenn wir nur eine kleine Gruppe sind, Gott wird uns segnen und hat uns gesegnet und brachte sein gewaltiges Wesen unter uns. Wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammelt haben, werde ich in ihrer Mitte sein. Das ist genau das, was er sagte. Um welche Sache sie auch eins werden, was es auch betrifft, wenn sie bitten, werden sie es empfangen. Gott hat es verheißen. Nun, wenn das so ist, dann muss das Wort erfüllt werden. Jesus sagte, die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Hat er das gesagt? Das Wort muss erfüllt werden. Hatte er gesagt, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. In alle Welt, das Evangelium, die Kraft des Heiligen Geistes, Bekundungen der Kraft des Heiligen Geistes an aller Kreatur. Du sagst, ist das damit gemeint, wie soll man erfüllen? Lies dann die nächste Zeile. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben und die Kranken heilen und die Dinge, die er tat. Wie kann man es denn nur mit dem Buchstaben schaffen? Nur der Buchstabe wird es nicht schaffen, es sei denn, dass das Wort in einen Boden fällt, um das Leben, das im Wort ist, hervorzubringen. Wenn du ein Weizenkorn noch so innig in deiner Hand hältst, du wirst davon nie eine Weizenähre bekommen, es sei denn, du legst es in die Erde und es verrottet und bringt ein anderes Leben hervor. Es sei denn, dass du dir selbst und deinen eigenen Ideen und deinen eigenen Theologien stirbst und dich einfach in Christus niederlegst und in den Heiligen Geist getauft wirst und mit dem Wort in deinem Herzen auferstehst. Wenn irgendwie etwas zu dir kommt, das gegensätzlich zum Wort ist, glaube es nicht. Das stimmt. Egal, wie deine Situation auch sein mag. Genauso haben die Juden damals nicht erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Sie hatten sich schon ein Bild gemacht, was der Messias tun würde, wie er zum Tempel kommen würde und wo er sitzen würde und alles darüber. Doch als Jesus kam, war er das genaue Gegenteil davon. In jeder Hinsicht, in der sie dachten, wie er kommen würde, war er das genaue Gegenteil davon. Und das ist der Grund, weshalb sie sagten, oh, das ist nicht die Weise, wie wir belehrt wurden. Aber Gott muss die Dinge nicht so tun, wie du belehrt wurdest. Er macht es so, wie er es in der Bibel gesagt hat. Das stimmt, ja. Auch diesen Propheten in unserer Schriftlesung heute Abend hat man etwas beigebracht. Doch die Bibel hatte etwas anderes gesagt und Micha verblieb mit der Bibel. Nun, meine Aussage ist diese. Nehmt niemals, niemals etwas an, es sei denn, es kommt aus der Bibel. Seht ihr? Dies ist das Muster. Lasst es geordnet und in der Bibel sein. Denn Gott ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der unendliche Gott, der alle Dinge weiß. Und er hat vorhergesagt, dass in diesen letzten Tagen diese Zeichen geschehen werden. Die Dinge, die er tat, würden vor dem Kommen des Herrn wiederum geschehen. Er sagte, dass falsche Dinge aufkommen würden. Doch wie werden wir sie unterscheiden können? Nun, das ist eine gute Frage. Wie werden wir die einen von den anderen unterscheiden? Wir sehen hier Dinge geschehen, es wird gesagt, ja, schau nur mal hierhin, gucke das hier an, schaue das hier an, sieh mal dort, schau da drüben, das stimmt. Oh ja, Bruder, das gebe ich zu. Aber sage mir, ob das wahre Wort Gottes auch nur einmal versagt hat. Ihr habt eine Menge Schwärmer, so wie diese Priester, versteht ihr, was ich meine? Diese Prediger, Propheten, die mit diesen Hörnern umherstießen, oh, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Doch es stimmte nicht mit der Schrift überein, seht ihr? aber wenn es mit der Schrift absolut übereinstimmt, dann muss es geschehen. Die Stunde ist hier, Bruder. So wie Jambres und Jannes Mose widerstanden, so auch Sie, Menschen mit einer verworfenen Gesinnung, was die Wahrheit betrifft, die schon von alters her zu dieser Verurteilung bestimmt waren, sagt die Bibel. Sie konnten nicht glauben und sie werden nicht glauben. Die Bibel sagt, dass an diesem Tag, an dem wir jetzt leben, Menschen schon von alters her dazu bestimmt waren, verurteilt zu werden, die die Gnade unseres Gottes in Lüsternheit verwandelt haben. Seht ihr, was ich meine? Judas, 4. Vers. Lest es und seht, ob es nicht so ist. Nun, Menschen von alters her, vorherbestimmt zu dieser Verurteilung, wie können sie glauben, wenn die Bibel gesagt hat, dass sie nicht glauben können? Wie können wir all den Unsinn aufhalten, der im Land geschieht? Wie können wir es tun, wenn Gott sagte, dass es so sein wird? Nun, du sagst dann, was ist richtig und verkehrt? So wie bei Micha, gemäß der Bibel. Ein wahrer Geist von Gott wird sich direkt mit dem Wort bewegen, denn er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Es gibt hier heute Abend ganz bestimmt kranke Menschen. Von den Menschen hier kenne ich keinen, außer meine Frau und meine Tochter, die dort sitzen, und Bruder Jean, diesen Bruder hier, den Bruder, der direkt da sitzt. Ich denke, ich kenne dieses kleine Mädchen dort, ich denke, sie ist seine Tochter und dies ist sein Sohn. Und dann war da noch jemand, den ich vor einigen Minuten sah. Ich bin mir nicht sicher, aber die Dame, die dort sitzt, ist das nicht deine Frau? Oh ja, sie ist deine Frau. In Ordnung, das sind alle. Wie viele hier wissen, dass ich euch nicht kenne? Lasst mich eure Hände sehen. Wie viele hier sind krank und brauchen Gott, dass er euren Körper anrührt und euch heilt? Darf ich eure Hände sehen? Erhebt eure Hände. Egal, was bei dir nicht in Ordnung ist, erhebe deine Hand. In Ordnung. Etwa 60% der kleinen Zuhörerschaft heute Abend. Dann möchte ich euch etwas fragen. Was wäre, wenn Jesus heute Abend hier stehen würde, mit diesem Anzug an, wie ich schon oft gesagt habe, den er mir gab? Was würde er tun, wenn du krank wärst und du geheilt werden wolltest? Was würde er diesbezüglich tun? Was könnte er diesbezüglich tun? Da gibt es nur eines, was er tun könnte, nämlich sich genau an das Wort zu halten. Stimmt das? Sich genau an das Wort zu halten. Was sagt das Wort? Es wird ein Mann hervorkommen, der Öl in seinen Händen haben wird, und er wird dieses Öl reiben. Nein, das ist nicht die Schrift, nein. Was sagt sie? Es werden hochrangige Bischöfe sein, und wenn etwas mit Vollmacht gesagt werden muss, dann werden sie es sein, die, nein, nein. Die Söhne Gottes sind, sind vom Geist Gottes geleitet. In Ordnung. Was wird über göttliche Heilung gesagt? Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet. In seinen Striemen wurden wir geheilt. Es ist ein abgeschlossenes Werk. Was ist, wenn sich jemand nach Errettung sehnt? Wer könnte sie ihm geben? Der Papst? Der Bischof? Der Kardinal? Oh nein, der Papst aus Rom könnte nichts damit zu tun haben. Der Erzbischof von Canterbury hat nichts damit zu tun. Auch keiner von den anderen, keiner von ihnen könnte etwas damit zu tun haben. Es ist ein eigener, individueller, persönlicher Glaube an ein abgeschlossenes Werk von Christus auf Golgatha. Das ist gemäß der Bibel. Das ist es, was die Bibel sagt. Wenn ich zu einer Pfingstgemeinde gehe, werde ich dann errettet, wenn ich das tue, was die Pfingstler tun? Oh nein, du wirst deswegen nicht errettet. Du wirst ein Nachahmer und ein Heuchler sein, wenn du das tust. Das stimmt. Du wirst errettet, wenn du das tust, was Gott dir sagt, was du tun sollst, nicht wenn du versuchst, dich so wie die anderen zu verhalten. Tue das, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Deine Erfahrung muss mit Gottes Bibel übereinstimmen. Wenn es nicht so ist, dann bist du immer noch verkehrt. Nun, wenn ich ein Presbyterianer bin, muss ich der Pfingstgemeinde beitreten? Oh nein, das musst du bestimmt nicht. Das Einzige, was du tun musst, ist, zu Jesus Christus zu kommen und ihn als abgeschlossenes Werk anzunehmen. Und dann, wenn dein Glaube von ihm anerkannt wird, wird er dir die Taufe des Heiligen Geistes geben. Hier ist das Rezept, wenn ihr es wissen wollt, in Ordnung. Als die erste Gemeinde am Tag zu Pfingsten begann, waren sie alle am Schreien. Und Jesus sagte ihnen, predigt nicht mehr, ihr sollt nichts tun. Denn in Lukas 24, 49 heißt es, bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe angetan werdet. Danach wird der Heilige Geist, Apostelgeschichte 1,8, auf euch kommen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis in die fernsten Teile der Welt. Sie gingen dort hinauf. Wie lange sollten sie warten? 2 Tage? 5 Tage? So lange bis. Was geschah? Sie waren alle an einem Ort und einmütig. Einmütig. Sie diskutierten nicht, nun, ich bin ein Sanhedriner, ich bin ein Pharisäer. Nein, auf eine solche Gruppe wird dieses niemals kommen, ganz und gar nicht, niemals. Sie haben einfach gewartet. Es waren dort Brüder und Schwestern zusammen, auch Frauen waren dabei. Sie alle waren 10 Tage lang dort oben, sie warteten, warteten, einmütig, haben einfach in der Bibel gelesen, vielleicht stand jemand auf und hat ein wenig gepredigt, so wie ich es eben getan habe, indem er sagte, die Segnungen Gottes wurden verheißen. Nun, Gott sagte, dass er den Heiligen Geist ausgießen wird, Joel sagte, dass er es tun wird, und wir warten darauf, dass dieses Wort erfüllt wird. Oh meine Güte, also tut ihr das heute Abend, darauf zu warten, dass das Wort erfüllt wird, wie das mein Herz ergriffen hat, im Obersaal zu warten. Nun, gestern ist es nicht geschehen, aber bestimmt heute, und wenn nicht heute, dann wird es morgen sein. Wir bleiben genau hier, bis es vorüber ist, wir werden warten. Nun, das Wort sagte es so, und jeder Teil von Jesu Leben war eine Erfüllung von jenem Wort. Er sagte uns, dass wir hier warten sollen, bevor wir hingehen, um überall in der Welt das Evangelium zu predigen, so dass jede Kreatur auf Erden das Evangelium hören wird. Bevor wir damit beginnen, sollen wir hier warten, sollen wir die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Einer von ihnen sagte, nun, einen Augenblick mal, da ist ein kleiner Gedanke in meiner Gesinnung. Sind wir nicht Hand in Hand mit ihm gewandelt? Das stimmt, doch er sagte, noch eine kleine Weile, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch. Nun, das stimmt, das hat er gesagt. Dann wird er in uns sein. Jawohl, das ist sein Wort. Verbleibt damit, das erledigt es. In Ordnung. Hier kommt es. Ganz plötzlich. Nun, dies ist die Weise, wie wir es handhaben. Nicht um jetzt einen Witz zu machen, dies ist nicht der Ort, an dem man Witze macht. Es gibt heute zu viel Hollywood-Evangelisation, zu viel Witze und Theater hinter dem Pult. Hört zu, dies ist eine ernste Sache, eine heilige Sache. Gebt Acht. Was geschah, während wir zuhören? Wenn wir es so nehmen, wie es heute ist, was wäre, wenn wir die katholische Kirche nehmen? Nun, dann müssten wir Apostelgeschichte 2 so lesen. Sie waren alle an einem Ort und einmütig, legten Bekenntnisse ab und sie beteten zu den gesegneten Heiligen. Das ist natürlich eine hohe Stufe des Spiritismus, seht ihr, denn man kann nicht zu den Toten beten, außer im Spiritismus, das stimmt. Sie beteten zu den gesegneten Heiligen, der Priester kam herein und gab ihnen das heilige Abendmahl, die heilige Eucharistie, wie es auf Griechisch heißt, und die Menschen streckten ihre Zunge aus, nahmen die heilige Eucharistie und tranken den Wein. Nun, das ist die Weise, wenn man hingeht und die Rituale der katholischen Kirche darstellt. Nun, ihr Protestanten, lacht nicht, denn ein Esel schimpft den anderen Langohr. Was machen wir? Wir stehen auf und gehen zur Plattform und ergreifen die Hand des Predigers und schütteln dem Prediger die Hand und sie tragen unseren Namen in das Buch ein, man macht ein Bekenntnis und sagt, wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jeder Teufel in der Hölle glaubt dasselbe und bekennt es öffentlich, das stimmt. Den Namen in das Buch eintragen, so machen wir es. Warum verurteile ich es? Weil es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Das ist korrekt. Sie waren alle einmütig an einem Ort, und plötzlich kam ein Brausen vom Himmel, wie ein rauschender, gewaltiger Wind. Es war kein Priester, der da kam, oder ein Prediger, sondern ein Brausen, wie ein rauschender, gewaltiger Wind, der vom Himmel kam. Und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da habt ihr es. Das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Sie fingen an zu schreien und zu rufen und sprachen mit unverständlichen Lippen und anderen Zungen, bis sie sogar schreiend nach draußen liefen und so weiter und sich so verhielten, dass die religiösen Menschen jenes Tages sagten, »Diese Menschen sind betrunken, sind alle voll von neuem Wein, die Frauen und alle.« Höre, meine Schwester, wenn Gott von der Jungfrau Maria verlangte, ein solches Erlebnis zu haben, bevor sie in den Himmel kam, wie willst du dann ohne dieselbe Sache hineingehen? Die Jungfrau Maria war mit ihnen. Denk mal ein wenig darüber nach. Wir halten uns an das Wort. Das stimmt genau. Ist das wahr? Sicherlich. Dann konnte man sie alle weithin reden hören. Die eine Gruppe bestand vielleicht aus Italienern, und hier war ein anderer Mann, ein Galiläer, der in italienischer Sprache zu dieser Gruppe von Italienern redete und zu ihnen von der Auferstehung sprach. Sie sagten: Wie kommt es, dass uns die großen Taten Gottes in unserer eigenen Sprache verkündet werden? Wieso hört jeder von uns unsere eigene Sprache, in der wir geboren wurden? Sind das nicht Galiläer? Wie kommt es, dass wir sie in unserer eigenen Sprache hören? Sie sagten: Das verwirrt mich. Das waren die großen Taten Gottes, die geschahen. Nun, nicht wie in einigen unserer modernen Versammlungen, wo viel Lärm gemacht wird, bei dem nichts verstanden werden kann. Doch sie hörten sie in ihrer eigenen Muttersprache reden. Seht ihr? Gebt acht, jeder hörte in seiner eigenen Sprache zu, in der er geboren war. Sie sagten: Ist das nicht erstaunlich? Und andere spotteten und sagten: Ha, schaut sie euch an, sie sind doch so betrunken, dass sie nicht mal wissen, was sie tun. Sie wankten und taumelten wie betrunkene Menschen unter der starken Wirkung des mächtigen Gottes. Die große Salbung, das griechische Wort hierfür ist Dynamit, war in ihrer Seele und hatte die Wurzeln der Fleischlichkeit herausgetrieben, und der Heilige Geist nahm in ihren Herzen Wohnung. Das geschah mit ihnen. Andere fingen an zu spotten. Doch Petrus, der dann etwas zu sich kam, er sprang auf eine Seifenkiste, auf einen Stumpf, was es auch war, und sagte: Ihr Männer von Galiläa und ihr, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, hört auf meine Worte, hört mir mal zu, schenkt mir Gehör. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Die Kneipen waren noch nicht geöffnet, seht ihr? Dies ist erst die dritte Stunde am Tage. Er sagte: Aber dies ist das. Amen. Dies ist das. Wenn es dieses nicht ist, dann bleibe ich bei diesem, bis es kommt. Er sagte: Dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. War Petrus denn ein richtiger Prediger? Absolut. Wo ist er hingegangen? Zu einer Theologie oder zu einer anderen großen Sache, die irgendein Mann aufgerichtet hat? Nein, er ging direkt zum Wort, so wie es Micha getan hatte. Dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist: Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen werde. Dies ist das, sagte er. Nun, das ist die Sache, das ist es. Das ist es, wovon Gott gesprochen hat, wovon Gott geredet hat. Gott hat es bestätigt. Doch die Menschen lachen und machen sich darüber lustig. Nun, genau da sind wir wieder angekommen. Heute Abend, wiederum kurz vor dem Ende der Zeit, befindet sich dort drüben in Moskau eine Rakete mit Bomben, die sie jederzeit überall in die Vereinigten Staaten hinsteuern können, wohin sie wollen, ohne Moskau verlassen zu müssen. Sie haben eine Rakete, die diese Sache abfeuert. Sie stimmen diese zeitlich mit den Sternen und durch das Radar ab. Sie können sie abfeuern und sie fliegt vielleicht 1000 Meilen weit, dann zündet eine weitere Rakete und lässt sie weitere 1000 Meilen fliegen. Ich bin in Finnland direkt an der Grenze gewesen, wo russische Grenzsoldaten ein Maschinengewehr auf mich richteten und mich festhielten, so etwa, damit ich nicht durch eine kleine Mauer dort hineinschauen sollte, die man 50 Meilen lang gebaut hatte. Dort drin bei den russischen Aufsehern bin ich fast erstickt. Als wir dort hinaufgingen, sah ich diese Russen dort herauskommen, wie sie die Finnen umarmten. Sie nahmen sie in den Arm und küssten sie, diese echten christlichen Brüder dort drüben. Bruder, das Christentum ist die Antwort. Das stimmt, das ist gewiss so. Wenn man durch diese Orte geht, sie könnten diese Bombe dort nach Chicago hinlenken und mit demselben Ding Sturges von der Landkarte verschwinden lassen, ohne Moskau zu verlassen. Dies alles befindet sich heute Abend dort in den Händen von sündigen, gottlosen Menschen. Das stimmt. Man braucht gar nicht erst versuchen wegzulaufen, es würde nichts nützen. Wenn eine dieser Wasserstoffbomben, wir bewegen uns in diese Richtung, es gibt hier die Luftüberwachung und dergleichen, wenn diese Bombe einschlägt, sprengt sie im Umkreis von 15 Meilen ein Loch in den Boden mit einer Tiefe von etwa 50 Metern. Das sind 30 Quadratmeilen, wohin sie auch fällt, nur diese eine Bombe. Dann noch viele, viele, viele Meilen darüber hinaus werden Bäume zerstört und Dinge zerrissen, sie werden einfach wieder zu Staub und zu kosmischem Licht. Das ist, was geschieht. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird es geschehen. Was ist es? Es werden Zeichen oben im Himmel sein, fliegende Untertassen, von denen sogar das Pentagon und sie alle nicht wissen, was sie davon halten sollen. Schreckliche Anblicke am Himmel, Menschenherzen versagen, Angst, unruhige Zeiten, Bedrängnisse zwischen den Nationen, das Meer tost, Flutwellen, Erdbeben an verschiedenen Orten, und die Menschen werden hochmütig sein, aufgeblasen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, unversöhnlich, Verleumder, zügellos, sie verachten die, die gut sind. Du sagst, das sind Kommunisten. Nein, das sind Prediger, das sind religiöse Menschen, die da den Schein der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wendet euch ab. Wendet euch ab. Erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. Amen. Männer und Frauen, meine Brüder und Schwestern, nachdem ich das Evangelium praktisch 5-mal um die Welt herum gepredigt habe und Dinge gesehen habe, es könnte besser sein, euch nichts darüber zu erzählen. Aber ich weiß etwas in mir, ich weiß nicht wann, auch kein anderer weiß das, aber ich glaube, dass das Kommen des Herrn ganz nahe ist. Wir sind kurz davor. Jesus Christus begegnet uns in diesen kleinen Gruppen. Ich werde mit euch sein, ich werde das Wort bestätigen. Die Bibel sagt heute Abend, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Wenn wir hier zusammen sind, dann muss er hier sein. Wenn er hier in dieser Zuhörerschaft erscheinen wird und genau dieselben Dinge tun wird, die er getan hat, als er hier auf Erden war, werdet ihr alle ein Herz voller Glauben haben und ihm versprechen, ich werde völlig mit deinem Wort verbleiben, Herr, und sogleich in deinem Wort lesen und es befolgen. Wollt ihr es tun? Wenn es so ist, möchtet ihr eure Hand erheben? Egal, wer ihr seid und was ihr glaubt, Gott segne euch. Lasst uns beten. Nun, Herr, es sind einfach nur ein paar Momente. Ich habe lange gesprochen, es war eine lange Zeit, doch im Bewusstsein, dass ich nicht weiß, ob wir uns jemals auf dieser Seite des Himmels wieder treffen. Es könnten einige hier sein, die gegangen sein werden, wenn ich in einigen Monaten wiederkommen sollte. Ich weiß es nicht, Herr. Aber eines möchte ich wissen, wenn ich in jener Stunde dort stehe, dass du sagen wirst, es ist gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Wenn ein Mann allein stehen muss, ist das in Ordnung, Herr. Ein Zelt oder eine Hütte, warum sollten wir uns Sorgen machen? Um was sollten wir uns überhaupt Sorgen machen? Du hältst unser Leben doch in deinen Händen. O Gott, sei barmherzig. Ich bete, dass du diese kleine Zuhörerschaft und alle, die hier sind, segnest, Herr, als dein Diener, der gerade versucht, sich vor diesen großen Versammlungen ein wenig auszuruhen und ein wenig nervös ist, bete ich jetzt, dass du die Geister der Menschen hier beruhigst und sie zu einem wahren Glauben bringst. Salbe deinen Diener, Herr, gerade jetzt mit deinem großen Heiligen Geist, den du zurückgesandt hast. Er soll von mir zeugen und wird euch zeigen, was kommen wird. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Herr, möge es heute Abend so sein, dass die Männer und Frauen, die hier sitzen, deine Gegenwart erkennen. Du hast es verheißen, Herr. Es ist nach deinem Wort, über das ich gerade gesprochen habe. Ganz gleich, wie töricht es dem fleischlichen Verstand erscheinen mag, es ist die Torheit der Predigt, um die zu retten, die verloren sind. Ich bete, Vater Gott, dass du deine Gegenwart jetzt in unsere Mitte kommen lässt, um das Wort zu erfüllen. Wo immer zwei oder mehr in meinem Namen versammelt sind, werde ich in ihrer Mitte sein. Und alles, worüber sie sich einig sind und worum sie bitten, das werden sie empfangen. Nun, lieber Vater, die größte Freude, die ich mir heute Abend vorstellen kann, ist, dass du in unserer Mitte erscheinst. Wir armen Leute, die nicht viel von den Gütern dieser Welt besitzen. Wir haben schon oft den Topf leer gekratzt, um unsere Kinder zu ernähren. Es gibt Krankheiten unter uns, Herr, und es gibt Probleme unter uns. Und wir bitten dich, dass du kommst, um uns zu ermutigen, Vater, um dein Wort zu erfüllen. Du hast gesagt, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, dieselben Dinge tun wird, die du getan hast. Mögest du es heute Abend tun, Vater, lass ihn kommen, während ich mich als dein Diener bekenne und wir, diese Menschen und ich, uns dir hingeben, möge jeder sehen, wie sich deine gesegnete Gegenwart unter uns bewegt. Tue heute Abend in unserer Mitte, was du vor deiner Kreuzigung getan hast, damit wir wissen und wenn ein Ungläubiger unter uns ist, damit auch er weiß, dass die Auferstehung gewiss und wahr ist. Als du Kleopas gefolgt bist und sie den ganzen Tag mit dir gesprochen haben, als du sie dort hineingenommen hast, du hast die Tür geschlossen und etwas getan, wie du es getan hattest, bevor du gekreuzigt wurdest, da wussten sie, dass du der auferstandene Herr bist. Als sie sich auf den Heimweg machten, sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns. möge es heute Abend hier geschehen, denn es würde ja dein Wort erfüllen. Als dein Diener übergeben wir dir jetzt unsere Herzen und unseren Willen in Jesu Namen. Amen. Ist jemand hier, der sagen würde, Bruder Branham, bevor du weitermachst, möchte ich, dass du für mich betest. Ich weiß, dass ich nicht da bin, wo ich mit Christus sein sollte, und ich möchte wirklich ein echter Christ sein. Wenn du dort in den Laden oder in ein Café gehen würdest und man gäbe dir eine Schüssel Suppe und du würdest zu essen beginnen und es wäre eine Spinne in der Suppe, dann würdest du die Suppe auf keinen Fall weiter essen. Oh, du würdest sie der Kellnerin bringen und zum Manager gehen und so weiter, weil die Suppe nicht in Ordnung ist. Nun, sie könnte dich umbringen, wenn du sie isst. Das Gift der Spinne könnte in deinen Körper gelangen und dort etwas auslösen, das dich umbringt. Das Gift der Spinne würde dir das Leben nehmen. Nun, was bist du? Was bist du? Nur ein bisschen Petroleum und kosmisches Licht, Pottasche und so weiter, zusammengehalten von ein paar Atomen, das ist alles. Du kommst aus dem Staub der Erde. Du warst hier, als Gott die Erde formte, dein Körper lag auf dieser Erde. Gott hat dich durch den Heiligen Geist zusammengefügt und dir deine Wahl gelassen. Willst du, dass er dich in den letzten Tagen auferweckt? Ihr alten Leute wisst, dass der größte Teil unserer Tage vorbei ist. Wisst ihr, wie ihr sein werdet, wenn ihr aufersteht? Kein alter Mensch, sondern in euren besten Tagen. Das ist es, was der Tod mit euch macht. Er gibt euch graue Haare und lässt euch schrumpfen. Zwischen 22 und 25, so sagt man uns, setzt der Tod ein und dann fangen wir an, abzusterben. Egal, wie viel Kraftstoff ihr in euren Körper steckt, wie sehr ihr euer Leben jeden Tag erneuert, indem ihr euch von toter Substanz ernährt, ihr sterbt sowieso ab. Egal, wer ihr seid, ihr vergeht einfach. Ihr werdet einfach zu Asche werden, so wie man ein Rohr rosten sieht, es ist einfach verbrannte Asche, es zerfällt wieder. Und das geschieht mit euch. Ihr zerfallt einfach. Aber Gott hat ein Bild gemalt. Wenn du damals gegessen hattest, wurdest du groß und stark. Das junge, schöne Mädchen, Papa, das du dorthin geführt hast, ist heute eine Mutter. Gott segne dein Herz. Du hast die alte Bibel gelesen, die auf dem Schreibtisch lag. Und eines Morgens bist du aufgewacht und das schöne kleine Mädchen hatte Falten unter den Augen. Du sagtest, Mutter, du gehst langsam auf die 30 zu. Vielleicht hast du das Baby gestern Abend zu lange geschaukelt, Mami. Nein, nein, der Tod setzte ein. Sie sagt, Papa, nimmt ihn in den Arm und sagt, mir ist aufgefallen, Liebling, es ist mir unangenehm, dieses zu sehen, Papa, dass du ein graues Haar in deiner Augenbraue hast. Was ist los, Mutter und Vater? Ihr sterbt, das stimmt. Egal, wie gut du isst, du stirbst sowieso. Wie viele Spritzen dir der Arzt auch gibt, du stirbst sowieso. Es ist ein Termin, du wirst sterben. Nach einer Weile bist du da, alt und zittrig. Bald wirst du wieder zu Staub. Du kehrst allmählich zurück. Dein Körper wird immer mehr zu Staub. Schließlich wird er über die Erde ausgebreitet, aber derselbe Gott, der dich anfangs aus der Erde hervorgebracht hat, hat dir eine Verheißung mit einem Eid bei sich selbst gegeben. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, in einer würdigen Weise, der hat, nicht als Sünder, nicht als Agnostiker, nicht als Ungläubiger, nicht als laues Kirchenmitglied, sondern würdig. Erinnert euch an 1. Korinther 11. Das muss aus einem vom Heiligen Geist erfüllten Herzen kommen. Das stimmt, seht ihr? Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ich werde ihn auferwecken. Das ist das Wort Gottes. Da ruhe ich. Nicht darauf, ob ich gesprungen habe oder ob ich gejauchzt habe, ob ich mit Zungen geredet habe, ob ich Öl in den Händen hatte oder ob ich gepredigt habe oder was auch immer ich getan habe. Ich ruhe auf dieser Verheißung. Satan kann mich im Bereich meiner Gefühle täuschen, aber nicht mit dem Wort, denn es ist, so spricht der Herr. Genau dort hat Jesus den Teufel besiegt. Er sagte, es steht geschrieben, dass der Mensch nicht vom Brot allein leben kann. Verbleibt bei dem Wort. Nun, er hat versprochen, hier zu sein. Wenn er hierher kommt und uns begegnet, all diese kranken Menschen, etwa 60% dieser kleinen Gruppe hier, vielleicht 50 oder 75 Menschen, wie viele hier auch sein mögen, Ich kenne keinen von euch, aber was wäre, wenn Jesus jetzt hier stünde, so wie ich hier stehe, und du sagst, Herr, ich bin krank, wirst du mich heilen? Was würde er sagen, um sein Wort zu halten? Ich habe es bereits getan. Du sagst, wirst du mich retten, Herr? Dafür habe ich bereits gesorgt. Wann wurdest du gerettet? Du sagst, oh, vor 6 Monaten. Oh nein, Du wurdest gerettet, als Jesus starb. Er nahm die Sünden der Welt hinweg. Aber du hast es angenommen, dein persönlicher Glaube, und wurdest durch deinen persönlichen Glauben an ihn gerettet. Möchtest du ihn heute Abend annehmen, dann erhebe deine Hand und sage, Gott sei mir gnädig, und Bruder Branham, bete für mich. Möchtest du das tun, bevor wir mit dem weiteren Teil des Gottesdienstes beginnen? Wenn jemand hier ist, ich kenne dein Herz nicht, du magst ein Sünder sein, ich weiß es nicht. Wenn du ein lauwarmes Gemeindemitglied bist, bist du der elendste Mensch auf der Welt. Du befindest dich an einer Grenze, an einem Punkt. Oh, du weißt, dass du nicht richtig bist. Du kannst es nicht sein. Jesus sagte, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht hineinkommen. Und niemand kann sagen, Jesus sei der Christus, außer durch den Heiligen Geist. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat. Der Heilige Geist muss ein persönliches Zeugnis von der Auferstehung Christi geben. Du musst es haben. Nun, ich werde gerne mit dir beten. Dich retten, das kann ich nicht. Kein anderer kann das. Es ist dein eigener persönlicher Glaube, den der Heilige Geist, und du kannst es nicht tun, wenn Gott dich nicht auswählt. Du hast keine eigene Wahl. Oh nein. Wie die Bibel sagt im Römerbrief Kapitel 8, nicht der, der will oder der, der läuft, ob du gerettet werden willst oder ob du nicht gerettet werden willst, es ist Gott, der Barmherzigkeit erweist. Er sagte, ich habe Esau gehasst und Jakob geliebt, noch bevor sie im Mutterleib empfangen wurden, bevor sie überhaupt geboren wurden und eine Wahl treffen konnten. Es ist Gott, der die Wahl trifft. Was für ein Vorrecht ist es, wenn der König der Könige dir anbietet, dich wieder zu einer jungen Frau oder zu einem jungen Mann zu machen und für immer zu leben, nicht als Engel, sondern als Mensch. Gott hat dich zu einem Menschen gemacht, dass du essen, trinken, lieben kannst, mit den Sinnen, die du hast. So hat er dich gemacht. Und ihn dann abzuweisen und ihn abzulehnen, das wäre töricht. Lasst uns unsere Häupter vor ihm verneigen. Möchtest du deine Hand heben, jetzt mit gebeugtem Haupt, während die Christen beten, bete für mich, Bruder Branham, ich möchte ein wirklich echter Christ sein. Gott segne dich, Dame, Gott segne dich, Sir, Gott segne dich, Sir. Noch jemand? Betet. Gott segne dich, Dame. Gott segne dich, Sir. So ist es richtig. Bete für mich. Nun, gedenke meiner im Gebet, Bruder Branham. Ohne jede Emotion, ohne irgendetwas, einfach nur still vor Gott hintreten, damit er seine Verheißung halten kann. Himmlischer Vater, etwa 7 oder 8 zum Himmel erhobene Hände. Du, der du jetzt allgegenwärtig bist, du wusstest alles darüber. Ich bete, dass du ihre Namen in dein Buch schreibst. Du hast gesagt, niemand kann kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn, und wer kommt, dem gebe ich ewiges Leben. Ich bete Gott, möge es aus der Tiefe ihres Herzens kommen, dass sie es leid sind, ein lauwarmer Bekenner zu sein oder was auch immer, ein Sünder zu sein, und dass sie zu dir kommen mögen. Ich bete, dass du ihnen jede Sünde und jede Übertretung vergibst und ihnen die Taufe des Heiligen Geistes schenkst, mit Quellen der Freude in ihren Herzen, und sie salbst und in das Feld des Dienstes schickst, während der Tag zu Ende geht. Gewähre es, Herr, ich bete dieses Gebet mit aller Aufrichtigkeit in Christi Namen, während ich sie dir anbefehle. Amen. Noch ein Wort bezüglich der Taschentücher. Und dann, Vater Gott, diese Taschentücher gehen zu den Kranken. Du weißt, wohin sie gehen. Ich bete, dass du sie alle heilst, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns nicht, es ist hier einfach zu überfüllt, um eine Gebetsreihe zu bilden, wir lassen es so. Ich möchte, dass ihr in diese Richtung schaut. Ich möchte, dass ihr ehrlich zu mir seid, zu einem Diener des Evangeliums, während diese Bibel vor mir liegt. Wenn ihr krank seid und ihr habt, ich werde euch eine Schriftstelle geben. Sagt die Bibel, dass Jesus der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist? Sagt er es, Hebräer 3? In Ordnung. Sagt die Bibel im Neuen Testament, dass wir Jesus berühren können, so wie die Frau ihn, sein Gewand, berührte? Sie berührte einfach sein Gewand und ging weiter und stand in der Menge. Dann wandte Jesus sich um und sagte, »Wer hat mich berührt?« Sie sagten, »Nun, alle haben dich berührt.« Jeder hat es bestritten. Doch seine große Geistesunterscheidung ging direkt dorthin, wo sie war, und sagte ihr genau, was verkehrt war. Ist das geschehen? Sicherlich. Sagt die Bibel, dass er jetzt der hohe Priester ist, der mit dem Gefühl unserer Schwachheiten berührt werden kann? Stimmt das? Wie können wir dann anerkannt werden, wenn er das Werk bereits getan hat? Ich frage das genauso, wie er an seinem Tag die Juden gefragt hat: Wer sagt ihr, ist der Christus? Sie sagten: Der Sohn Davids. Er sagte: Warum nennt ihn denn David im Geist einen Herrn? Seht ihr? Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde zu einem Schemel mache. Wenn er also die Werke der Gnade bereits zum Abschluss gebracht hat, wie kann es dann sein, dass unser Glaube ihn als Heiler annimmt? Denn er hat unsere Heilung erkauft. Wie kann er dann noch ein hoher Priester sein, der vom Gefühl unserer Gebrechen berührt werden kann? Er muss einen Weg des Entkommens machen. Der einzige Weg, den er dafür wählte, stützt sich auf Hebräer 13,8, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Als er wegging, sollten seine Werke in seiner Gemeinde fortgeführt werden, bis er wiederkommt. Ist das richtig? Er sagte, dass wir die Reben sind und er der Weinstock. Stimmt das? Johannes 15. Kapitel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jede Rebe, die da Frucht bringt, wird beschnitten und zubereitet und gereinigt, sodass sie noch mehr hervorbringt. Doch die Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Nun, es sind die Reben, die da Früchte bringen, nicht der Weinstock. Und so sind wir, die Gemeinde, als die Reben geblieben. Deswegen sind eure Augen und meine Augen die einzigen Augen, die Gott auf der Erde hat. Eure Lippen und meine Lippen sind seine Reben. Er versorgt uns mit Energie, damit wir Frucht hervorbringen. Unsere Ohren sind seine Ohren. Unsere Hände, Gutes zu tun, sind seine Hände. Unsere Füße sind seine Füße, die uns zur Gemeinde tragen und Gutes tun. Gesegnet sind die Füße derer, die gute Nachrichten bringen, und so weiter. Wir sind sein Weinstock, er gießt seine Energie einfach in uns hinein. Nun, es gibt 5 Gaben, die in die Gemeinde gelegt wurden: Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren. Das sind die Reben. Gott gießt seine Energie dort hinein, damit einige von ihnen predigen, damit einige von ihnen Evangelisten sein können, damit einige Pastoren, Lehrer, Seher sein können. Und Apostel sind Missionare, dies oder jenes, beides ist dasselbe Wort. Nun, wenn er vom Tode auferstanden ist und heute Abend hier ist, was würde er dann tun, wenn er hier stünde? Er würde euch anschauen, er würde euch kennen, er würde euch ganz genauso wie Petrus kennen. Er nannte seinen Namen und er kannte auch andere. Er würde wissen, welche Not dein Herz bedrückt, so wie bei der Frau am Brunnen. Er sprach ein paar Minuten mit ihr, bis er ihre Schwierigkeit erkannte, und dann sagte er: Geh und hole deinen Ehemann. Sie sagte: Ich habe keinen Ehemann. Er sagte: Du hattest 5. Sie sagte: Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, wenn der Messias kommt, dann wird er diese Dinge tun. Stimmt das? Johannes 4. Doch wer bist du? Er sagte: Ich bin es. Sie lief hinein und sagte: Ist das nicht der Messias? Ist nicht genau dies das Zeichen des Messias? Philippus sagte das Gleiche, als er Nathanael dorthin brachte. Nathanael, als er sagte: Du, nun, er sah ihn, wie er am Tag vorher 30 Meilen hinter dem Berg entfernt unter dem Baum war und betete. Wie hat er es getan? Nun, er sagte: Du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Doch was hatte die große orthodoxe Kirche gesagt? Das ist vom Teufel. Jesus sagte: Wenn ihr das über mich sagt, dann wird es euch vergeben. Doch wenn der Heilige Geist gekommen ist und mit Energie versorgt, wenn dann ein Wort dagegen gesagt wird, wird es niemals vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt. Da habt ihr es. Nun bitte ich euch demütig, dass ihr euch hingebt. Ich bitte euch, dass ihr dies versteht. Ich bin kein Heiler. Es gibt auch keinen anderen Menschen, der ein Heiler ist. Ich bitte euch, dass ihr euren Geist Gott völlig hingebt, zum Himmel aufblickt und sagt: Allmächtiger Gott, ich bin in Not. Ich bitte dich, dass ich irgendwie erkenne, wie mein Glaube größer wird. Mögest du hier erscheinen und dadurch beweisen, durch die Schrift, dass du mit uns bist und dieselben Werke tust, die du getan hast. Sprich einfach zu mir, dann werde ich erkennen, ob es wahr ist oder nicht, denn ich werde es erkennen. Ihr werdet es erkennen. Euer Geist wird seinem Geiste Zeugnis geben, so wie Josaphat es tat, als er Micha sah. Nun, betet, seid nicht skeptisch. Wenn ihr es seid, wird er niemals sprechen. Seid aufrichtig und glaubt, so wie ich aufrichtig bin und glaube. Möge der Herr seinen Segen hinzufügen. Und du, kleine Schwester am Klavier, würdest du bitte einfach ein kleines Lied? Du sagst, warum ein Lied? Nun, warum hatte Elia gesagt, bringt mir einen Spielmann, damit der Geist Gottes auf ihn komme? Er sagte, wenn ich keinen Respekt vor der Anwesenheit Josaphats hätte, würde ich dich nicht mal anschauen. Er sagte, aber dennoch, er war ganz aufgewühlt. Er wies Joram, den Sohn Ahabs, zurecht, und er sagte, wenn Josaphat nicht anwesend wäre, würde ich dich nicht mal anschauen. Aber bring mir einen Spielmann. Er musste sich beruhigen. Als der Spielmann spielte, kam der Geist auf den Propheten. Stimmt das? Bitte spiele ganz sanft, verbleibe bei mir. Machst du das? Nun, möge jeder einfach an seinem Platz bleiben, seid einfach ehrfürchtig vor Gott und erinnert euch, dass wir in seiner Gegenwart sind. Ich habe sehr lange geredet, nur ein Wort von ihm wird mehr bewirken als alle Worte, die ich sagen könnte. Und wenn er heute Abend hier wiederkommt, ich weiß, dass er hier ist, denn das ist sein Wort und damit verbleibe ich. Wenn er wiederkommt und dieselbe Sache tut, die er am Brunnen mit der Frau tat oder mit Philippus oder bei einer anderen Begebenheit, wenn er wiederkommt und dasselbe tut, werdet ihr ihn dann alle anerkennen und ihm glauben und mit ihm von hier gehen? Es ist direkt im Wort, keine mystische Sache, von der irgendjemand erzählt hat, sondern was Gott gesagt hat, was seine Verheißungen sagen, was sein Wort gesagt hat. In Ordnung, Schwester. Nun, seid ehrfürchtig und einfach im Gebet, wartet einfach. Nun, wenn es sehr viele Menschen sind, dann halte ich oft Gebetsreihen, damit die Menschen kommen und für sie gebetet wird, dann kann ich eine einzelne Person nehmen. Doch ihr seid ja eine kleine Gruppe. Manchmal bei vielleicht 500.000 wie in Indien, 200.000 wie in Afrika, bei solchen Tausenden, da fängt die kleine Gebetsreihe an, bis die Salbung einsetzt. Euer Glaube ist es, der die Vision bewirkt. Es ist euer Glaube. Jesus sagte nicht, ich habe etwas darüber gewusst. Sie berührte ihn und dann nahm er es wahr. Nun berühre ihn heute Abend und schau, ob er dich wahrnimmt. Bete einfach. Bete einfach. Gott des Himmels, sei uns gnädig. Verbleibe nun mit uns, Vater. Wir haben dein Wort so demütig wie möglich verkündet. Es hat lang gedauert. Paulus predigte einmal den ganzen Abend über denselben Herrn Jesus, da fiel ein Junge herunter und starb dadurch. Paulus legte sich mit seinem Körper über ihn und das Leben kam wieder zurück. Und nun, Herr Gott, bitten wir dich, dass du uns heute Abend erscheinst, damit diese Menschen, die dich angenommen haben, diese 7 oder 8 Menschen, die ihre Hände erhoben haben, wir bitten dich, dass du sie jetzt erkennen lässt, dass es nicht um ein totes Glaubensbekenntnis geht. Es geht nicht um einen Buddha oder einen Mohammed oder einen Sikh oder Jain oder eine andere Religion. Dies ist die wahre Religion, die Religion von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der nicht tot ist, sondern heute Abend in unserer Mitte lebendig ist. Du hast verheißen, dass du bei uns sein würdest, Vater, und wir wissen, dass du hier bist. Während wir im Gebet sind, wenn ihr eure Augen schließen möchtet, in Ordnung, wenn nicht, braucht ihr es nicht, doch seid einfach im Gebet. Erinnert ihr euch an den Engel des Herrn, an das Bild davon, das hier in dem Buch ist, ein sehr besonderes Bild, das die Wissenschaftler und das FBI und sie alle untersucht haben? Es hängt dort in Washington, D.C. und ist urheberrechtlich geschützt. Könnt ihr euch erinnern, dass ihr das Bild gesehen habt? Wenn es so ist, sagt Amen. Dieser Engel des Herrn, dieses Licht, das drüben am Fluss erschien, das von vielen Zeitungsfotografen aufgenommen wurde, vor ein paar Wochen wurde es überall in Deutschland verbreitet, als die große deutsche Kamera aufnahm, wie es herabkam. Dieses Licht ist keine 70 Zentimeter von mir entfernt. Das stimmt genau. Was ist es? Jesus Christus. Licht? Ja, jeder weiß, dass es Jesus Christus war, der die Kinder Israel in einer Feuersäule, einem Licht, führte. Er sagte, ich komme von Gott, ich gehe hin zu Gott. Während er hier auf Erden war, war er ein Mensch. Er ging zurück und ging zu Gott. Er erschien Maria, er erschien Kleopas und tat etwas. Doch nachdem er zu Gott, dem Vater, hinaufgefahren ist, wurde er wieder zu einem Licht. Paulus auf der Straße nach Damaskus sah ihn. Da war er ein helles Licht, leuchtend wie die Sonne. Dieses warf Paulus nieder. Die Menschen, die dort dabei waren, sahen kein Licht. Sie konnten ihn nicht sehen. Aber während meine Seele jetzt beginnt, in die andere Welt hineinzugehen, in diesen anderen Bereich, sehe ich, wie das Licht anfängt, sich zu bewegen. Es ist hier vor mir. Ich möchte, dass ihr betet und glaubt. Ihr Menschen, egal wie fremd ihr seid, ich kenne euch nicht, doch Gott kennt euch. Ich möchte, dass ihr glaubt. Nun, ich kann euch nicht kennen, das wisst ihr, doch Gott kennt euch. Während ihr betet, gebe ich Acht, um zu erkennen, was er sagen wird. Berührt einfach sein Gewand, wie die Frau es getan hat, habt Glauben und glaubt. Hier ist er und befindet sich über einer Dame genau hier vor mir, die ein blaues Kleid anhat und neben einer Frau mit dem grünen Kleid sitzt. Sie hält ein hellblaues Taschentuch in ihrer Hand, sie trägt eine Brille, sie betet zu Gott. Dieses Licht hängt bei ihr und ich sehe, wie es sich entfaltet. Die Frau entfernt sich von mir, die Dame leidet an einem Nasennebenhöhlenproblem. Das stimmt, Dame. Erhebe deine Hand, wenn das so ist, damit die Zuhörerschaft es sehen kann. In Ordnung. Ich sehe noch jemanden, der bei dir erscheint. Es ist eine ältere Person, es ist eine sehr kranke Frau. Ich sehe einen langen Streifen kommen, ich sehe ein kleines Mädchen in einem, oh, es ist deine Mutter, für die du in deinem Gebet gebetet hast. Deine Mutter ist ernsthaft krank. Ihre Untersuchung hat ergeben, dass sie Diabetes hat und auch einen Krebs. Du bist um deine Mutter besorgt. Du betest jetzt zu Gott, dass er deiner Mutter hilft, das stimmt. Nun, wenn das stimmt, bitte ich dich einmal kurz aufzustehen, wenn diese Worte wahr sind. Ich möchte, dass du hierher schaust. Ich kenne dich nicht, oder? Ich habe dich noch nie gesehen. Doch was auch immer gesagt worden ist, ist wahr. Stimmt das? Ich kann es jetzt nicht wissen, doch es ist aufgenommen worden. Nun, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es um eine Krankheit ging. Du wischst dir die Tränen mit diesem Taschentuch von deinen Augen, lege es auf die Person, die du liebst. Himmlischer Vater, ich bitte dich, diese Frau zu segnen und ihre Bitte zu erhören. Ihr Glaube hat dich berührt. In Jesu Namen bete ich. Amen. Der Herr gewähre dir, Schwester, wonach auch immer du verlangst. Hat die Frau mich berührt? Nein, sie ist 3 oder 4 Meter von mir entfernt, aber sie hat etwas berührt. Stimmt das? Dann ist die Schrift erfüllt, er ist ein Hohepriester, der durch das Gefühl unserer Schwachheiten berührt werden kann. Das ist richtig. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Die Bibel, wir brauchen nur, betet weiter. Betet alle, ich warte einfach auf den Heiligen Geist. Ich weihe mich einfach, so wie ihr es mit eurem Glauben tut. Wenn ich Gottes Prophet oder vielmehr sein Diener bin, wird er euer Gebet sicherlich erhören. Die Bibel sagt, wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Alle Dinge. Ich gebe einfach Acht, ob er, unser gesegneter Erlöser, erscheint. Er weiß alle Dinge. Wir hoffen, glauben und vertrauen. Kleine Dame, ja dort hinten, du hast deinen Kopf geneigt, du schaust so ernsthaft und wartest, ja du. Du hast mich genau beobachtet, um zu sehen, wie meine Gefühle sind. Ich bin dir fremd, nicht wahr? Doch du weißt, dass da etwas um dich herum ist, das nicht menschlich ist. Du bist dir dessen bewusst. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Du bist mir fremd. Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Glaubst du, dass das, was ich dir gesagt habe, die Wahrheit ist? Nun, seht, der Zugang zu einer Gabe ist davon abhängig, wie man sich ihr naht. Als Jesus einmal zu den Menschen sprach, berührte eine Frau sein Gewand, sie fühlte Tugendkraft. Doch ein römischer Soldat legte einen Lumpen auf sein Haupt und schlug ihm auf den Kopf und sagte, »Wenn du Visionen sehen kannst oder weissagen kannst, dann sage mir, wer dich schlug.« Er fühlte keine Tugendkraft. Es hängt davon ab, wie man sich naht. Wenn Gott mir sagt, was deine Not ist, da du jetzt in Kontakt mit dem Geist Gottes bist, wirst du glauben? Dann wird diese Brustfellentzündung von dir weichen. Das ist richtig, oder? Du hast mehr Glauben, als du tatsächlich von dir gedacht hast. Nun, du bist dir sehr bewusst, dass dich jetzt etwas salbt. Als ich das sagte, hat das deinen Glauben gestärkt. Stimmt das nicht? Nun, du siehst mich als Gottes Propheten an. Du bist nicht von dieser Stadt. Du kommst nicht von dieser Gegend. Du kommst von einer großen Stadt. Es ist Detroit. Das stimmt. Dein Name ist Elisabeth. Dein Nachname ist Marshall. Glaubst du jetzt dem Herrn Jesus, Dame? Siehst du, wenn du zu seinem Geist Kontakt aufnimmst, wie er sich dann direkt zu dir herabbewegt? Das heilt dich nicht, das gibt dir nur einen Kontakt seines Geistes. Nun, versucht mal, sie zum Zweifeln zu bringen. Einige von euch anderen mögen zweifeln, doch nicht sie. Auch Nathanael hat nicht gezweifelt. Auch die Frau hat nicht gezweifelt, an der das Wunder geschah. Auch die Frau am Brunnen hat nicht gezweifelt. Es hat sich so ergeben, dass es sich zu dir, Schwester, hinbewegt hat, die du dort drüben in der Ecke sitzt. Glaubst du, dass der Herr dieses Rückenproblem heilt und dich gesund werden lässt, dich gesund macht? Dafür hast du gebetet, stimmt das? Erhebe deine Hand, wenn das stimmt. In Ordnung, empfange, um was du gebeten hast. Möge Gott im Himmel es dir gewähren, ist mein aufrichtiges Gebet. Ich glaube, da sitzt ein Mann dort an der Tür. Ein Mann, er trägt, nein, so ist es nicht, es ist eine Frau, es ist direkt vor ihm. Dort um diese Frau herum ist dieser Engel des Herrn, dieses Licht. Fürchte dich nicht, Schwester. Der Herr Jesus wird dich gesund machen und dir das Verlangen deines Herzens geben. Dein Name ist Alice, stimmt das? Dein Nachname ist Granger. Glaube Gott, zweifle nicht. Dort sitzt ein junger Mann, er hat eine rote Jacke an oder einen roten Pullover. Er hält seinen Finger an seinen Mund. Er betet für jemanden, der ihm sehr lieb ist. Es ist sein Vater, er hat Krebs. Glaubst du, junger Mann, dass Gott deinen Papa heilt? Glaubst du? Bist du dir bewusst, dass Jesus Christus, nun, wie konnte ich wissen, wofür der Mann gebetet hat? Ich sah ihn in einer Vision, wie er stand und hörte sein Gebet. Er, der Gebet hört, erhört Gebet. Gott ist es, der Gebet erhört. Seid ihr euch jetzt seiner Gegenwart bewusst, während er hier ist? Während die Salbung auf euch allen ist, wollt ihr geheilt werden? Möchtet ihr geheilt werden? Glaubt ihr, dass ich sein Diener bin? Ich sage euch, dass Christus in unserer Mitte ist. Fragt diese Leute, ich habe sie nicht gekannt. Nun breitet es sich aus über die, glaubt gerade jetzt, legt euch gegenseitig die Hände auf. So steht es in der Schrift. Die Bibel sagt, sie sollen den Kranken die Hände auflegen. Ich fürchte mich, jetzt weiterzumachen, denn der Heilige Geist scheint zu sagen, bete für sie. Lege deine Hand auf dein Baby hier, Dame, in Ordnung. Seid jetzt alle im Gebet. O, verbleibe mit mir. Wir laden dich in unser kleines Schiff ein, Herr, in unser kleines Haus. Es ist nicht groß. Wir haben es so vernachlässigt, Herr, doch du bist Gott. Und wir beten, dass du diese kleine Zuhörerschaft gerade jetzt segnest. Du bist herabgekommen und hast dein Wort bewiesen, dass du mit dem Wort verbleibst. Das Wort wird niemals versagen. Du sagtest, Himmel und Erde werden vergehen, doch mein Wort wird niemals versagen. Nichts kann bewirken, dass dein Wort versagt. Dieses eine ist unmöglich, nämlich dass Gott versagt. Denn die Bibel sagt, dass er nicht versagen kann. Du bist das Wort. Am Anfang warst du das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, in unseren Herzen, in unserem Wesen. Sie dachten, dass sie ihn zerstören könnten, indem sie ihn in ein Grab legten, einen Speer durch sein Herz stießen. Doch beachtet den Geist Gottes, wie er durch einen Engel einen Weg bereitet hat, indem er den Stein wegwälzte und die Schwerkraft ihre Macht verlor, als der Sohn Gottes langsam von der Erde emporstieg. Er predigte seinen Jüngern und beauftragte sie, der ganzen Welt und allen Zeitaltern das Evangelium zu verkünden und dass du mit ihnen sein würdest und sie dasselbe tun würden, was du getan hattest. Du würdest mit ihnen sein und dich in jedem Zeitalter unter allen Menschen bekannt machen. Und hier bist du heute Abend, Herr, in dieser kleinen Gruppe. Du hast dich gedemütigt, um dein Wort zu erfüllen. Gott, egal wie bescheiden, egal wo es ist, du wirst dein Wort halten. Wir danken dir, Herr. Du hast verheißen, dass du uns geheilt hast. Wir glauben es. Wir nehmen es an, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wir glauben, dass du Jesus bist, der Sohn Gottes, hier in unserer Mitte. Und wir erwarten,